2. Korinther 4, da sagt er, darum, da wir diesen Dienst empfangen haben, weil wir ja Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsorgt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Ich lese uns das nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat, und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt, und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Das möchte ich gerne voranstellen, wenn es um das Thema Geld geht, dass hier der Paulus dieses Vorbild gibt, dass er sagt, wir haben in unserem Dienst uns ganz bewusst entschieden, keine unwürdigen Methoden zu gebrauchen. Also nicht Menschen zu bedrücken oder zu manipulieren, in eine bestimmte Richtung zu drängen, irgendwie Gewalt auszuüben. Paulus sagt, wir haben uns entschieden, keinerlei dieser Methoden anzuwenden, wo wir dann das Licht des Tages scheuen müssten. Und es ist tatsächlich so, dass über das Thema Geld ganz, ganz viel seltsame Dinge auch gesagt und gelehrt werden, dass da viel Missbrauch geschieht. Und ich erinnere mich an einige Dienste in den letzten Monaten, wo ich das gar nicht in Gedanken hatte, dieses Thema, aber dann vor Ort irgendwie der Heilige Geist klar gesprochen hat. Und das Thema Geld ist wirklich ein ganz großes Thema. Und ich glaube, dass wenn wir dort nach dem Leben, was im Wort Gottes steht, dass unser Leben sehr viel Frieden haben wird und sehr gesegnet sein wird. Und dass wir echt an der Stelle Thema Geld, Thema Versorgung, dass wir da einen Frieden vom Himmel haben, den die Welt nicht hat. Und deshalb möchte ich das also so anständig wie möglich tun und auch so wortgetreumäßig wie nur irgend möglich, weil Paulus das ja so sagt. Ich habe mir hier mal vor Jahren in meine Elberfelder geschrieben, er hat keine Tricks angewandt, um die Botschaft zu verkünden. Keine unwürdigen Methoden. Ja, mal sehen, ich hoffe, wir kommen da durch. Ich will auch darüber sprechen, wie Geld in der Gemeinde verwendet werden soll und was da geschehen soll und was da nicht geschehen darf, sodass wir dann irgendwie über diesem Thema Grundlagen haben. Und ich lehre das nicht, weil ich denke, dass wir da irgendwie alle ganz weit außerhalb der Ordnung Gottes leben, sondern das soll heute uns zur Ermutigung dienen und unsere Fundamente befestigen. Und dass wir einfach darin bestärkt sind, ja, das ist gut so, das ist richtig, das steht so im Wort. Also es ist tatsächlich so, dass Gott einen Plan hat für unser Geld. Und ich kenne es aus meiner Prägung oder Erziehung, dass man über Geld nicht gesprochen hat. Es gibt ja diesen Spruch, über Geld spricht man nicht, ne? Das hat man. Und das beim Thema Geld wurde es immer so ein bisschen komisch im Raum. Und das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass so die Generation vor meiner Nachkriegskinder waren und dass die echt Armut kennengelernt haben und auch Hungersnot. Und dass sowas Menschen auch wirklich prägt. Ich hatte es ja schon mal erzählt, dass wir in Moldawien ja mal so viel essen mussten, dass es wirklich richtig anstrengend wurde. Und wir waren einfach bei einer Frau zu Gast, die wirklich Hungersnot erlebt hat, so in den Jahren 48 bis 50. Da war in Moldawien wirklich so eine schlimme Hungersnot, dass Menschen gestorben sind. Und das ist einfach so eine starke Prägung, dass eben bis heute viel essen können einfach der Wohlstand schlechthin ist. Und dass man das eben machen kann, weil man mal so furchtbar hungern musste. Und so gibt es auch Prägungen über Geld, die wir vielleicht auch mitbekommen haben in unserer Erziehung. Und Gott hat einen Plan darüber und spricht in seinem Wort über das Thema Geld. Geld an sich ist nichts Schmutziges oder Verwerfliches. Und ich denke, dass Geld in unserem Leben einfach eine wichtige Position darstellt. Und dass das total seltsam wäre, wenn Gott oder das Wort Gottes zu diesem Thema nichts sagen würde. Also ich denke, Geld ist wichtig. Geld als solches ist nicht schmutzig. Und wir sollen die Bedeutung unseres Geldes auch nicht unterschätzen, weil es letzten Endes ganz stark einen Teil unseres Lebens auch repräsentiert. Also ich denke, die meisten von uns arbeiten jede Woche 40 Stunden oder mehr, um Geld zu verdienen. Und das bedeutet, das betrifft schon mal 40 Wochenstunden, wo wir das tun, um Geld zu verdienen. Ich denke, es hat viel zu tun mit unserer Kraft, die wir einsetzen zum Arbeiten oder einsetzen, um Ausbildung zu machen oder Fortbildungen. Es hat sehr viel mit unseren Begabungen und Fähigkeiten zu tun, die wir auch einsetzen, um Geld zu verdienen. Und vielleicht auch mit unserem Erbe. Möglicherweise haben wir Geld auch geerbt oder ein Haus oder was auch immer. Also ich will damit deutlich machen, dass das Thema Geld ein wichtiges Thema ist, dass es uns alle betrifft und dass wir gut daran tun, Gottes Plan darüber zu kennen. So, zu Beginn, das möchte ich ganz kurz halten, weil ich davon ausgehe, dass wir diese Grundlagen wirklich kennen und haben. Die Bibel spricht klar darüber, wie wir Gottes Willen erkennen. Und auch in Bezug auf Geld erkennen wir den Willen Gottes nach diesem Schema oder nach diesem Weg, den die Bibel uns vorgibt. Und da ist in Römer 12, 1 und 2 aufgeschrieben, wo die Bibel sagt, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Hatten wir schon viele, viele Male als Thema. Der Herr möchte, dass wir uns selber ihm ganz hingeben, bis hin zu unserem physischen Leib, bis hin auch zu unserem praktischen Leben, was natürlich auch unser Geld mit einschließt. Das ist der erste Schritt. Wir geben uns ihm selbst hin. Wir unterwerfen uns ganz seiner Herrschaft. Wir halten nichts zurück. Wie ich es letzte Woche gesagt habe, Gott investiert in sein Eigentum und nicht in etwas, was er nur geliehen bekommt. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt steht im nächsten Vers. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Also wir brauchen einen erneuerten Sinn, ein erneuertes Denken. Das bedeutet ganz praktisch, wir können davon ausgehen, dass über alle wichtigen Themen des Lebens das, was darüber gedacht wird, in unserer Gesellschaft oder überhaupt unter den Menschen, die nicht Jesus kennen, das ist in der Regel nicht das, was Gott darüber denkt. Das heißt, wir brauchen einen erneuerten Sinn und müssen so denken lernen, wie Gott über Dinge denkt. Das meint die Bibel mit erneuerten Sinn. Und dann können wir prüfen oder erfahren oder dann wissen wir, was Gottes Wille ist. Das betrifft also auch Situationen, wo wir den Herrn suchen, über eine Entscheidung. Der Weg ist immer, wir geben uns ihm selbst hin, wir haben ein erneuertes Denken und dann wissen wir, was sein Wille ist. Und sein Wille, sagt die Bibel, ist gut und wohlgefällig und vollkommen. Das steht dann im letzten Vers, im letzten Teil dieses zweiten Verses von Römer 12. Der Wille Gottes ist das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Dass wir die Freude über Gottes Willen empfangen können, hat viel damit zu tun, ob wir glauben, dass sein Wille gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Wenn wir das nicht glauben, dann empfangen wir auch keine Freude über Gottes Willen. Aber wenn wir das glauben, dann kommt Freude. Dann möchte ich gerne einen Vers lesen aus dem dritten Johannesbrief. 3. Johannes 2, der Brief hat ja nur ein Kapitel. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Da gibt es auch andere Übersetzungen, die sprechen davon, ich wünsche dir, dass es dir wohlgeht in allen Bereichen deines Lebens, so wie es dir auch geistlich wohl geht. Oder das jüdische Neue Testament übersetzt, wie es dir auch spirituell wohl geht. Und man kann hier, glaube ich, daraus ableiten, dass es grundsätzlich Gottes Wille ist, dass es uns gut geht. In Bezug auf unsere Gesundheit, unseren Körper, in Bezug auf unsere Seele, in Bezug auf unser geistliches Leben und in Bezug auf unsere materiellen Bedürfnisse. Es ist der Wille Gottes, dass es uns gut geht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Gott will, dass wir alle Millionäre werden, was vor ein paar Jahren in der Ukraine ernsthaft gepredigt wurde. Wohlstand bedeutet nicht, dass ich Millionär bin, sondern Wohlstand bedeutet, ich habe alles, was ich brauche. Und das ist wirklich der Wille Gottes. Und wir haben einen großzügigen Gott, der nicht knausrig oder geizig ist. Und wenn Gott etwas gibt, dann gibt er immer über das Maß hinaus, was wir tatsächlich brauchen. Das ist der Wille Gottes. Gott möchte, dass es uns in jedem dieser Bereiche, im seelischen, gesundheitlichen und finanziellen Bereich, gut geht. Andersrum ausgedrückt, Niederlage oder Versagen oder Frustration oder permanente Armut sind nicht Gottes Wille. Armut ist auch kein Zeichen besonderer Heiligkeit. Wenn wir das Wort Gottes studieren und den Kontext aus dem ganzen Wort herausnehmen über das Thema Armut oder Reichtum, dann sehen wir, dass es nicht Gottes Wille, arm zu sein. Und Armut ist kein Zeichen besonderer Heiligkeit. Dann sagt Jesus ein paar ganz wichtige Dinge zum Thema Geld oder zum Thema Mammon. Das ist uns sicher nicht neu, aber es hat nach wie vor Bedeutung und ich glaube, es hat immer mehr Bedeutung in der Zukunft. Matthäus 6, 24, da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und zum Verständnis, das Wort Mammon bezeichnet nicht das Geld als solches. Das meint nicht die Euroscheine, die in unserem Portemonnaie stecken, sondern Mammon meint eine geistliche Kraft, die real ist und die wirkt. Es ist eine geistliche Kraft, die aus der Hölle kommt, die vom Teufel kommt und die Menschen über die Liebe zum Geld versklaven will. Es ist eine geistliche Kraft, die Menschen in ein Gefängnis bringen will, dem Geld zu dienen oder das Geld zu lieben. Und in den letzten Jahren waren wir ja häufig in Moldawien gewesen und dort habe ich das ganz plastisch gesehen in dieser Gesellschaft, wie dieser Geist Menschen zerstört, wie dieser Geist Familien auseinandernimmt und wie dieser Geist zum Ziel hat, dass wirklich das Leben eines Menschen durch diese Unterjochung, dem Geld hinterherzujagen, wirklich kaputt geht. Viele Leute in Moldawien haben keine Arbeit oder die Leute, die wir dort kennen, unseren lieben Sagi, der dort Gemeinde baut, der sagt, es gibt Arbeit in Moldawien und wer arbeiten will, kann bei uns arbeiten, aber man verdient eben wenig. Und es gibt eben die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, um mehr zu verdienen. Und viele, viele Familienväter machen das und verlassen ihre Familien und gehen arbeiten in alle möglichen Länder in Westeuropa, bis hoch nach England, bis nach Portugal, überall hin. Viele Leute aus Rumänien gehen in die westlichen Länder zum Arbeiten. Einfach, weil man mehr verdienen kann als zu Hause. Und es ist eine Tatsache, dass wirklich der allerschlecht bezahlteste Job, den man sich überhaupt bei uns vorstellen kann, immer noch mehr Geld bringt als ein durchschnittlich bezahlter Job in Rumänien oder Moldawien. Und das Ergebnis ist, die Männer, es geht in der Regel so los, dass die Männer jemanden kennen aus demselben Ort, der schon in Portugal oder in Spanien oder in Italien oder in Deutschland arbeitet. Und der natürlich dann sein ganzes Geld nach Hause schickt oder wieder mitbringt. Und dann steht halt vor seiner Tür ein größeres Auto. Oder er kann halt dann seine Wohnung anrichten oder kann sich dies und das und jenes leisten. Und dann beginnt es in der Regel so, dass man mit ihm spricht, sag mal, wo arbeitest denn du und kannst du mir nicht auch eine Arbeit versorgen? Und dann fährt dieser Familienvater mit diesen Linienbusse, die da durch ganz Europa fahren, das erste Mal mit. Und dann bleibt er da 3-4 Wochen und kommt wieder heim. Und beim 2., 3., 4. Mal bleibt er dann schon ein Vierteljahr. Und später bleibt er ein halbes Jahr und irgendwann kommt er gar nicht mal wieder. Und dann hat er dort, wo er arbeitet, eine andere Frau und mit der andere Kinder. Und in Moldawien ist dann so der Sprachgebrauch, oder auch jetzt, wo wir in der Ukraine waren, ja, mein Mann hat eine andere Familie in Portugal. Ganz einfach so. Und schon beim Hören tut mir das weh. Und was hat es dann genützt, dass ich mir Kunststofffenster einbauen konnte in mein altes Haus? Dass ich dann eine andere Familie in Portugal habe. Und was hat es dann genützt? Viele, viele tausend Menschen tun das. Ich würde sagen Millionen. Man sagt, dass die halbe Landesbevölkerung von Moldawien im Ausland arbeitet. Und dahinter ist eine Kraft. Es geht damit los, dass ich den anderen sehe. Es geht damit los, dass ich im rumänischen Dorf lebe und sehe, dass der andere wiederkommt mit einem großen BMW. Das dritte Mal hat er den vom Freund geliehen, um mit dem großen Auto zurückkommen zu können, um auch zeigen zu können, ich habe was auf der Reihe gekriegt. Es geht damit los, das zu sehen. Und dann fängt man an, dem Geld zu dienen oder diesem Mammon, diesem Geist. Und das ist für unsere Geschwister in diesen Ländern wirklich Schwerstarbeit. Für Pastoren, für Gemeindeleiter ist das harte Arbeit, Woche für Woche das Wort Gottes aufzurichten und zu sagen, Leute, wenn ihr den Herrn Jesus lieb habt, er wird euch hier versorgen und ihr werdet hier alles haben, was ihr braucht. Glaubt das, geht hier arbeiten. Geht dieses Risiko nicht ein, wenn ihr monatelang im Ausland seid, ihr werdet euch entfremden mit euren Frauen, ihr werdet irgendwann fremd gehen, es wird alles kaputt gehen, was ihr hattet. Das ist nicht einfach. Also dort ist dieser Geist von Mammon ganz brutal und brachial am Werk und du bist eine Woche dort und du begegnet das jeden Tag. Und jetzt, wo wir in Odessa waren, wir hatten so eine Männerrunde und Sergej hat gelehrt über Verantwortung, die die Männer haben und wahrnehmen sollen. Und dann war eine Zeit für Fragen. Und da kam sofort diese Frage, dass ein Mann sagte, ich arbeite 40 Stunden die Woche und mehr. Und ich verdiene 5000 moldawische Lei. Das sind umgerechnet 255 Euro. Mehr geht einfach nicht. Und meine Frau sagt, ich will, dass wir ein Auto haben. Und ich kann mir kein Auto leisten. Was soll ich machen? Es war einer der Familien, die mitgekommen sind, die nicht gläubig waren. Also dieser Mann war kein Gläubiger, aber das war eine ganz aufrichtige Frage. Und es ist die Kultur in Osteuropa, dass die Frau mit allem, was Kinder angeht, alleine ist und das alles irgendwie stemmen muss. Und das ist schon nicht richtig. Aber daraus entsteht auch die Haltung bei den Frauen, du bist der Mann, du bringst das Geld. Und wie du das machst, ist mir egal. Du bringst die Kohle und zwar bitte genug. Und das bringt die Männer in eine furchtbare Situation, weil die Moldawier sind nicht faul, das sind sehr fleißige Leute, die können richtig arbeiten. Aber mehr kommt eben nicht dabei raus. Und dieses Geld reicht bei den Preisen dort für Essen, Trinken und was anzuziehen, für nicht mehr. Und der fragte, was soll ich machen? Soll ich ins Ausland gehen? Was soll ich machen? Also dort begegnet er das ganz, ganz häufig, dass dieser Geist von Mammon brachial vorgeht und viele, viele Familien zerstört und Menschen versklavt. Und Jesus ist ja sehr klar, dass er sagt, ihr gibt es wirklich nur entweder oder. Also wenn du dem Mammon dienst und dich von diesem Geist versklaven lässt, dann kannst du nicht dem Herrn dienen. Ich denke, in unserer Gesellschaft ist dieser Geist genauso am Werk, aber nicht so brachial und nicht so sofort erkennbar. Ich glaube, dass das sehr viel subtiler und feingliedriger funktioniert. Und ich behaupte, die Versuchung kommt zu jedem von uns, das Geld zu lieben. Das Geld in einer Art und Weise lieb zu haben, was das Geld nicht verdient und was uns in Gefahr bringt. Und das, lasst uns das einfach zur Kenntnis nehmen als ernsthafte Warnung von Jesus. Er sagt nicht, es ist schwierig, dem Mammon zu dienen und Jesus zu lieben, sondern er sagt, es geht nicht. Es geht nur entweder oder. Und nochmal, Mammon ist nicht das Geld als solches, sondern die geistliche Kraft, die finstere geistliche Macht, die uns über Geld versklaven will und in Abhängigkeit bringen will. Und das kann man auch in unserer Gesellschaft beobachten, dass letzten Endes durch den Wohlstand in unserem Land zunimmt, man immer größere Anschaffungen tätigt, die immer mehr Verpflichtungen auch mit sich bringen und uns immer mehr in Wahrheit auch einschränken und Zeit stehlen. Und manche Leute haben dann schon so viel Freizeitbeschäftigung und Sportbetätigung im Urlaub, dass eine freie Zeit im Urlaub gar nicht stattfinden kann, weil man all die technischen Geräte und Sportgeräte bedienen muss. Es bleibt dann wieder keine Zeit, da zu sitzen und nichts zu machen, weil da alles Mögliche eben passieren muss. Und ich sage nochmal, die Dinge in sich sind alle nicht verkehrt oder Sünde, aber wir müssen eben aufpassen, was lieben wir und wem dienen wir. Und Jesus sagt, du kannst nur mich dienen oder dem Mammon. Das heißt, die Bibel ruft uns dazu auf, den Mammon zu hassen. Wir müssen lernen, diesen Geist zu hassen, der uns versklaven will über unseren Besitz, über unser Geld. Der uns antreiben will, irgendwie immer mehr zu erreichen und der uns antreiben will, das als unsere Sicherheit zu nehmen und zu lieben. Und ich glaube, da sind wir Deutschen stark in Gefahr oder sehr herausgefordert als gläubige Deutsche, weil wir als Deutsche außergewöhnlich viel Sicherheit brauchen. Das ist eine ganz starke Charakteristik unseres Volkes. Es gibt kein anderes Volk, was Sicherheit so braucht wie wir Deutschen. Bestimmte Produkte würden sich in keinem anderen Land verkaufen. Aber wir Deutschen brauchen ganz stark Sicherheit. Und wir müssen aufpassen als Gläubige, dass nicht der Kontostand uns beruhigt. Und dass nicht das uns zu sehr tröstet oder in Sicherheit wegen lässt. Also wir müssen den Mammon hassen, weil sollten wir in die Gefahr kommen, ihn zu lieben, würde uns das wegziehen von Jesus und wir wären nicht in der Lage, Jesus zu lieben. Und die Frage ist, wem dienen wir, Gott oder dem Mammon? Und das unterscheidet sich dann einfach ganz klar, wie wir mit unserem Geld umgehen. Also das ist dann ein Riesenunterschied, ob wir dem Mammon dienen oder dem Herrn dienen. Und wir kennen ganz sicher alle diesen Bibelvers, weil der eben nun mal fast auf jedem Kalenderblättchen gedruckt ist. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und dass dies alles bezieht sich ja auf die Stelle vorher, wo Gott über Kleidung spricht, über Nahrung, also alles, was wir brauchen. Also die Bibel sagt nicht, dass wir ohne diese Dinge auskommen müssen, ohne Kleidung, ohne Nahrung, wir müssen arm sein oder sonst was, das sagt die Bibel nicht. Aber all diese Dinge dürfen nicht an der ersten Stelle in unserem Leben sein. Diese Dinge dürfen uns nicht beherrschen. Da sollen wir konsequent Gott und sein Reich und seine Gerechtigkeit an erster Stelle haben oder als oberste Priorität haben in unserem Leben. Wir sollen zuerst seinen Absichten verpflichtet sein. Wenn wir nicht dem Mammon hinterherlaufen, dann wird Gott sicherstellen, dass wir alle materiellen und finanziellen Dinge, die wir brauchen, bekommen. Und das ist wirklich wahr. Wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, er wird uns alles geben, was wir brauchen. Und das nicht knausrig, sondern großzügig. Ich kann heute hier bezeugen, dass wir in einem eigenen Haus wohnen. Das hat uns Gott gegeben. Das hätte ich nie verdienen können. Das hat Gott gemacht, weil wir sein Reich an erster Stelle gesetzt haben. Das ist wirklich ein Wunder. Und ich könnte Stunden Geschichten erzählen über Geschwister, die wir kennen, wie Gott seine Kinder versorgt. Erst jetzt bei der Nicole, jeder Tag war voll von Geschichten, wie Gott versorgt. Und wie Gott einfach Dinge kreiert und Leute versorgt, die sagen, sein Reich ist meine höchste Priorität. Also Gott will an erster Stelle sein, Gott hat ein Recht darauf. Und wenn wir Gott an erster Stelle haben in unserem Leben, er wird uns versorgen, er wird uns nicht im Stich lassen, er wird uns nicht sitzen lassen. Sprüche 3, Abvers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Ist eine Passage aus den Sprüchen. Dann haben wir eine Stelle, Kolosser 3, Vers 5, diese Passage, wo es darum geht, die Glieder zu töten, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht. Habsucht, die Götzendienst ist. Also wir können sagen, zuerst nach dem Geld zu trachten oder unser Leben danach auszurichten, immer reicher zu werden, das ist Götzendienst. Oder anders ausgedrückt, damit machen wir Geld zu unserem Gott. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Noch eine andere Stelle, wo die Bibel über Geld spricht, 1. Timotheus 6, ab 10. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Obwohl, mir ist bewusst, dass ich mich da ein bisschen auf dünnes Eis begebe und man soll, denke ich, in Predigten vermeiden, über Politik zu reden. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das in unserer deutschen Wirtschaft sehen können in den letzten Jahren, dass die Gier und die Geldliebe Dinge zerstört und dass sehr gesunde Unternehmen zerstört wurden durch Gier und dass große Unternehmen überhaupt nicht mal existieren, wo man zuvor nicht geglaubt hätte, dass sowas überhaupt möglich ist, dass solche Unternehmen pleite gehen. Wer hätte vor 15 Jahren geglaubt, dass es einen Schleckerkonzern nicht mehr gibt? Und dass solche Dinge passieren, hat was mit diesem Prinzip zu tun, was die Bibel hier sagt. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Ich glaube, dass in den 50er, 60er und 70er Jahren in der Bundesrepublik, dass es dort Unternehmer gab, auch wenn die vielleicht nicht gläubig oder bekennende Christen waren, haben die ihr Unternehmen nach Prinzipien des Reiches Gottes geführt. Die hatten Verantwortung für ihre Mitarbeiter und die hatten ein Denken für all die Familien, die durch ihr Unternehmen leben. Und das ist abhanden gekommen, zu weiten Teilen. Viele dieser Unternehmer sind inzwischen gestorben. Und jetzt wird optimiert und gewinnmaximiert bis zum Umfallen. Und das Ergebnis sehen wir in unserer Wirtschaft. Und die Bibel sagt, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied, ein Unternehmen profitabel zu führen oder durch Gier ein Unternehmen zu zerstören. Und dann steht, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich denke, dass wirklich richtig reiche Leute viele Schmerzen haben, wenn der Börsenkurs gerade abstürzt und irgend so eine Zahl vom DAX bedeutet, dass von meinem Vermögen gerade mehrere hundert Millionen verbrannt sind. Ich denke, dass das wirklich Schmerzen gibt. Insofern ist es nicht anstrebenswert, sehr reich zu sein, weil man da eine Menge Schmerzen hat. Du aber, o Mensch Gottes, also das sind jetzt wir gemeint, fliehe diese Dinge, strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Also lassen wir uns da nicht täuschen, es gibt kein Vakuum in unserem Leben. Wir dienen entweder Jesus oder dem Mammon. Es gibt keine neutrale Position, es gibt nur entweder oder. Und ich glaube, um die Kontrolle des Mammons zu brechen und nicht unter die Kontrolle von Mammon zu kommen, ist Glaube und Vertrauen notwendig und sind auch praktische Taten notwendig. Dann sagt die Bibel uns über Geld, dass Geld geben oder Opfer geben, wie es die Bibel formuliert, dass das eine Form von Anbetung ist und dass Gott diese Form von Anbetung seinem Volk auch ganz klar bestimmt hat. Wir sehen das im Alten Testament, dass Gott festgelegt hat, dass jeder israelische Mann dreimal im Jahr nach Jerusalem reisen sollte, um Gott anzubeten. Und da ging es nicht nur darum, ein Lobpreislied zu singen was uns jetzt erstmal nicht so viel kostet. Es ging darum, nach Jerusalem zu reisen und die Anbetung bestand aus mehr. Und das finden wir 2. Mose 23, ab 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe. Zur festgesetzten Zeit im Monat Abib, denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Andere Schriftstelle dazu, Psalm 98, Vers 8. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe, betet an den Herrn in heiliger Pracht. Oder bringt her dem Herrn die Ehre seinem Namen, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe, so übersetzt Luther. Oder Schlachter 2000, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Hier sagt die Bibel, wir sollen nicht mit leeren Händen kommen. Jeder Israelit sollte ein Opfer für Gott haben, um Gott vollständig anbeten zu können. Und hier steht auch, dass ein Opfer Gott Ehre gibt. Dann steht hier, dass wenn wir Opfer bringen, Zugang erhalten zu den Vorhöfen Gottes. Oder umgekehrt gesprochen, ohne Opfer haben wir kein Recht, uns Gott zu nähern. Weil Opfern ein von Gott bestimmter Teil von Anbetung ist. Und ohne Opfer ist also auch unsere Anbetung nicht vollständig. Und ich denke, wenn wir Gott einen Teil unseres Einkommens opfern, denn das repräsentiert ja unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Begabung, unser Erbe, dann geben wir uns ihm selbst. Dann gibt es eine interessante Passage im 4. Mose. Anhand dieser Passage möchte ich uns gerne zeigen, dass Gott sehr genau Buch führt über alles, was wir geben. Ich versichere euch, dass Gott ein exzellenter Buchhalter ist. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden Bücher aufgeschlagen über das alles, was wir gegeben haben. Und dann werden einige von uns sehr, sehr reich sein und einen hohen himmlischen Kontostand haben, andere vielleicht weniger. Und wir schauen uns mal eine Passage an, an der wir sehen, wie genau Gott das nimmt, was sein Volk opfert. Das ist 4. Mose 7, ab Vers 10. Und die Fürsten brachten die Einweihungsgabe des Altars an dem Tag, der er gesalbt wurde, und die Fürsten brachten ihre Gabe vor den Altar. Und der Herr sprach zu Mose, sie sollen täglich jeweils ein Fürst ihre Gabe zur Einweihung des Altars bringen. Und es geschah, der am ersten Tag seine Gabe brachte, war Nachschon, der Sohn Amminadabs vom Stamm Juda. Und seine Gabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Schekel nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide voller Weizengrieß, gemengt mit Öl, zum Speisopfer. Eine Schale, 10 Schekel Gold, voller Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer und zum Halskopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Lämmer. Das war die Gabe Nachschons des Sohns Amminadabs. Ich könnte das jetzt noch weitere 11 Mal vorlesen, weil hier von allen 12 Fürsten des Volkes Israel exakt dasselbe aufgeschrieben ist, was sie geopfert haben. Jeder dieser 12 hat genau das geopfert. Wenn ihr eure Bibel aufschlagt, findet ihr jetzt diese Aufzählung noch 11 Mal. Ich habe das mal in einem Buch von Derek Prince gelesen. Er schreibt, daran sehen wir, wie wichtig Gott ist, was wir geben. Er hätte auch schreiben können, um Platz zu sparen in der Bibel. Das hat dieser Nachschon gegeben. Und die anderen 11 haben dasselbe gegeben. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Er hat wirklich hier in diesem 4. Mose 7 12 Mal exakt in demselben Wortlaut all die Gaben aufgeschrieben, die jeder Fürst gegeben hat. Und ich glaube, das ist eine logische Ableitung, dass wir daran sehen können, wie Gott wichtig, wie ihm das wichtig ist und wie genau er das nimmt. Dass er eben nicht einfach schreibt, alle Gaben dasselbe, sondern von jedem Einzelnen wird jede einzelne Gabe aufgeschrieben im Wort. Das ist hochinteressant. Also es hat bei Gott eine große Bedeutung, was wir geben. Und das finde ich einfach auch stark und soll uns heute auch neu darüber Freude geben. Wir alle haben viel gegeben in den letzten Jahren und haben viel unterstützt. Und ich weiß, dass auch untereinander in der Gemeinde sich beschenkt wird und unterstützt wird. Und das gefällt dem Herrn. Das ist ganz, ganz groß. Und unsere Gaben sind genauso aufgeschrieben wie die. Da werden Bücher geführt im Himmel und Gott ist ein genauer Buchhalter. Und erst jetzt jüngstens, als wir gesammelt haben für die Kindercamps in Rumänien, ich sehe daran, dass der Heilige Geist uns leitet, weil immer ziemlich auf dem Euro genau die Summen zusammenkommen, die gebraucht werden. Und das kannst du ja nicht steuern bei so vielen Leuten, dass am Ende genau die Zahl zusammenkommt. Also ich glaube, an der Zahl, die es braucht, haben 60 Euro gefehlt. Es kann aber auch sein, dass der Stefan die 60 Euro weniger braucht. Weiß ich nicht. Aber ungefähr hat er geschrieben, dass er 4.000 Euro braucht und 3.900 und sind zusammengekommen. Und das zeigt mir, wir haben uns leiten lassen vom Geist Gottes. Es ist zusammengekommen, was gebraucht wird und ist alles aufgeschrieben. Und jeder 5, 10, 15, 20 Euro Schein, den wir da gegeben haben, das alles notiert bei Gott. Und das ist Gott wichtig. Also dieses Denken, was vielleicht die Älteren von uns so ein bisschen mitbekommen haben, über Geld spricht man nicht und nee und ach, da redet man gar nicht davon. Es wird ganz viel und klar über Geld geredet und Jesus hat auch offen darüber geredet. Und lasst uns da nicht religiös sein mit diesem Bibelvers, dass er die rechte Hand nicht wissen soll, was die linke tut. Es gibt in der Bibel einfach Versammlungen, wo offiziell gegeben wurde. Und hier, als diese Stiftshütte eingeweiht wurde, haben diese 12 Fürsten jeder an einem Tag alles gebracht. Und das war absolut öffentlich. Das konnten alle sehen, was da bringt. Und das war Anbetung und alle haben sich gefreut. Das ist wunderbar. Also Jesus hat es genauso gemacht. Das war bei Jesus keine heimliche Angelegenheit, wo man mal unter vier Augen leise drüber redet, na, dass die linke Hand das nicht erfährt von der rechten oder so, sondern Jesus hat sich gegenüber vom Schatzkasten in den Tempel gesetzt. Er hatte da keine Beklemmung, sich dort neben die Kiste zu setzen und genau zu gucken, was du da reinlegst. So war das. Markus 12, Vers 41. Er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte und viele Reiche legten viel ein. Ich denke, selbst das fehlt uns noch in Deutschland. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schaflein ein, das ist 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger herbei und sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also wir können daraus ableiten, dass Jesus nicht nur den Leuten freundlich zugelächelt hat, sondern er hat wirklich geguckt, was die reintun. Und er hat auch gesehen, dass es bei der Witwe dieser eine Pfennig war. Was Jesus hier sagt, meint in einfachen Worten, dass Gott nicht die Höhe des Betrages misst, sondern dass Gott unsere Gabe bewertet oder unser Opfer bewertet nach dem, was wir behalten. Das heißt, dass das sehr unterschiedlich bewertet wird, ob jemand eben Millionär ist oder ob jemand gerade so seinen Lebensunterhalt verdient. Es sind also dort nicht alle gleich, weil derjenige, der sehr, sehr wenig Einkommen hat, wird nie in diesen Größenordnungen opfern können. Aber Gott misst nach dem, was wir behalten. Das können wir an dieser Rede von Jesus sehen, dass er sagt, die Witwe hat mehr eingelegt als alle anderen. Dann gibt es eine Stelle, Römer 14, 12, da steht, jeder nun von uns wird für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und das Wort für Rechenschaft, was hier gebraucht wird im Urtext, ist das Wort, was für buchhalterische oder finanzielle Rechenschaft verwendet wird. So, das ganz praktische Anwenden, Also, dass wir zum einen uns davor schützen, dass dieser Geist von Mammon in irgendeiner Weise in unserem Leben Macht oder Einfluss bekommt. Dass wir in irgendeiner Weise angetrieben werden von diesem Geist und nicht vom Geist Gottes. So in irgendeiner Weise von ihm versklavt werden und uns das wegzieht vom Herrn. Ist eine ganz praktische Art und Weise und Möglichkeit, das, was uns die Bibel zeigt, im Geben des Zehnten. Also wir trachten zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, indem wir den Herrn mit unseren Erstlingen ehren. Und ich weiß, dass es über das Geben vom Zehnten viel, viel Streit gibt. Und ich sag mal so, in den letzten Jahren sind doch starke Leute aufgestanden, auch gegen das Geben des Zehnten zu predigen. Und man sagt, das ist alles Gesetz und wir müssen das nicht halten. Und es gehört ja alles dem Herrn, was mir gehört. Und dass es einfach nur gesetzlich sein müssen. Und da werden sehr, sehr böse Dinge auch gesagt, dass dann man in der Gemeinde gezwungen wird, das zu machen, damit dann die Leute in der Gemeinde irgendwie ein bequemes, ruhiges Leben machen können, die dort arbeiten und so weiter. Also ich stelle fest allgemein, dass gegen das Geben des Zehnten eine starke Aversion gewachsen ist oder im Wachsen ist im Moment. Und eine starke Abneigung und dass häufig so argumentiert wird, das ist Gesetz und wir sollen ja nicht mehr Gesetze erfüllen und das bringt uns unter Fluch und so weiter. Von daher, ich sage das uns zur Ermutigung, weil ich denke, dass wir da weitestgehend klar sind darüber, müssen wir uns anschauen, was die Bibel über den Zehnten sagt. Und das Prinzip im Wort Gottes ist ja häufig so, dass immer, wenn die Bibel zum ersten Mal über einen Sachverhalt spricht, immer dann werden die maßgeblichen Dinge gesagt. Also immer dann, wenn es zum ersten Mal im Wort Gottes vorkommt, irgendeine Sache, dann musst du ganz genau hinschauen, dort ist in der Regel die Anweisung oder dort ist die Weisheit von Gott, wie wir damit umgehen sollen oder wie wir leben sollen. Und das erste Mal, wo der Zehnte vorkommt, ist nicht im Gesetz des Mose, sondern 430 Jahre vor dem mosaischen Gesetz, nämlich bei Abraham. Es war ein hartes Stück Arbeit, diese Jahre herauszufinden. Es sind 430 Jahre vorher. Und die Geschichte will ich uns lesen aus 1. Mose 14. Ab Vers 12. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Also da sind feindliche Könige eingefallen und haben Lot und seine Familie und seine Habe entführt. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Also zu dieser Zeit hieß er noch Abraham und nicht Abraham. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Arner. Die waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgenossen ausrücken. 318 Mann. Und er jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Huba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück, auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Loaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schaveh, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger und deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also Abrahams Reaktion darauf, dass es ihm gelungen ist, Lot und seine Familie und sein ganzes Hab und Gut zurückzubringen und aus der Hand der feindlichen Könige zu reißen. Die Reaktion war, diesem Melchisedek dem Zehnten zu geben. Das ist ein starkes geistliches Bild. Und das ist für mich die Bibelstelle, die uns lehrt über das Geben des Zehnten. Weil ich glaube, es ist ein starkes Bild auf unsere Errettung, dass Jesus durch sein Opfer uns dem Feind entrissen hat und dass er alles zurückgebracht hat, was unter der Herrschaft des Feindes war. Und dass jetzt wir aus Reaktion darauf mit fröhlichem Herzen und absolut freiwillig den Zehnten geben. Also das Geben des Zehntens hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendjemand sagt, das musst du aber machen und das ist aber Gesetz. Das Geben des Zehnten in seinem Kern ist unsere Reaktion auf unsere Errettung. Genauso wie Abraham hier reagiert hat, dass er Lot retten konnte. Nun ist die Figur Melchisedek hochinteressant, weil die Bibel spricht an zwei Stellen von ihm, nämlich hier und im Hebräerbrief. Und hier steht König von Salem, das heißt übersetzt König des Friedens. Und er kam mit Brot und Wein. Und ich finde, das ist einfach eine ganz starke prophetische Andeutung auf Jesus. Wer sonst im Universum ist der König des Friedens? Und wer sonst kommt mit Brot und Wein? Nun gibt es Bibelausleger, die sagen, das war Melchisedek und da ist einfach ein Hinweis auf Jesus. Und andere wieder sagen, das war eine Begegnung mit Jesus. Und egal, was jetzt richtig ist, ich persönlich, das müsst ihr aber nicht übernehmen, ich persönlich glaube, dass es Jesus war. Weil im Hebräerbrief steht, dass Melchisedek keinen Stammbaum hat und keinen Vater und keine Mutter. Also schon immer da war. Und das ist für mich einfach ein starker Hinweis auch auf Jesus. Aber selbst wenn es Melchisedek war und nicht direkt Jesus, dann sagt uns der Hebräerbrief, dass Jesus unser hoher Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt, wir haben ja eine ganz starke Verbindung, was hier passiert ist, mit dem Erlösungswerk Jesu und mit seinem hohen priesterlichen Dienst für uns. Und das ist ja nicht vergangen, sondern das ist ja Stand heute und jetzt in dem Moment, dass Jesus unser hoher Priester ist. Der Hebräerbrief sagt, er ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit altem Bund oder Gesetz zu tun. Überhaupt nichts. Und Leute, die argumentieren, Zehnten geben ist gesetzlich, die dokumentieren damit nur, dass sie die Bibel nicht lesen. Das ist einfach ein bisschen traurig, aber das hat gar nichts mit altem Bund zu tun. Zu dieser Zeit hatte Gott noch nicht mal mit Abraham den Bund geschlossen. Sondern das hat etwas zu tun, dass hier Melchisedek zu Abraham kommt mit Brot und Wein. Dieser Hinweis, dass Jesus sein Fleisch und sein Blut opfern wird. Und das Geschehen, er konnte die zu ihm gehörten, dem Feind entreißen. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat uns dem Feind entrissen durch sein Opfer. Und deshalb geben wir den Zehnten genauso wie Abraham. Das ist einfach die normale Reaktion aus Dankbarkeit für unsere Errettung. Hier hat es begonnen und dann, das habe ich ja viele Male zitiert, im Neuen Testament finden wir im Römerbrief Stellen und auch im Hebräer, wo ganz klar steht, dass Abraham unser Vater im Glauben ist und dass alles, was er tut, für uns Beispiel ist und Vorbild und dass schon ihm sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, genauso wie uns unser Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Und Abraham hat es ja ganz sicher nicht zähneknirschend getan, na gut, wenn du es verlangst, dann gebe ich dir eben den Zehnten. Eigentlich ist es ja meine und eigentlich will ich ja keine Gesetze halten. Aber wenn du einmal hier bist, das war nicht so. Das war aus dieser, yeah, wir haben und Lot befreit, wir haben die Könige besiegt, wir haben den Besitz zurückgebracht. Aus dieser Freude. Und so tun wir das. Gib dem Herrn nichts mit verkniffenem Gesicht und zusammengezwickten Lippen. Macht das nicht. Das ist die Freude, den feindlichen Königen hinterhergejagt zu sein und ihm alles entreißen zu können. Und das ist das, was Abraham hier tat. Ich lese uns nochmal die Stelle, Römer 4 ab 11. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf das er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind. Also exakt wir. Oder ist da jemand beschnitten? Gut. Also geht es um Abraham. Zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf das er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, dass ihnen ein solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und würde auch ein Vater der Beschneidung, derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Also die Beschnittenen betrifft auch zwei Kategorien von Menschen, nämlich einmal die Juden, die also in der Tat beschnitten sind und Jesus als Messias annehmen. Auch für die wird Abraham zum Vater des Glaubens. Und es meint auch unsere geistliche Beschneidung, dieses erneuerte Sinne bekommen. Diese beiden Bedeutungen hat derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens. Römer 4,16, darum ist es aus Glauben, auf dass es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Also zusammenfassend können wir sagen, Melchisedek war Priester Gottes und Jesus ist unser Hohenpriester geworden nach der Ordnung Melchisedeks. Und er kam mit Brot und Wein und er hat Abraham gesegnet. Und Abrahams Reaktion war, ihm den 10% der Beute zu geben. Abraham wird als unser Vater im Glauben bezeichnet. Und das bedeutet, wenn wir Abrahams Kinder sind, folgen wir seinen Glaubensschritten. Und ihm wurde der Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Und so wird auch uns unser Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, wir gehen mit unserem Besitz und Finanzen genauso um wie er. Dann noch ein ermutigendes Beispiel aus dem Wort Gottes von Jakob. Jakob hat ja schon ein paar krasse Sachen gemacht, hat seinen Bruder um das Erstgeburtsrecht betrogen, seinen Vater hinters Licht geführt. Es war jetzt nicht ganz so der Vorzeigechrist. Wobei ich mir das sehr gut vorstellen kann, wenn man richtig, richtig Hunger hat und da kocht jemand super leckere Linsen und der Duft zieht so. Also das kann man schon nachvollziehen. Ne? Und nachdem das passiert war, steht 1. Mose 28,20. Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Das sagt Jakob, als er fliehen musste, weil er all diese Dinge gemacht hatte. Wir sind immer noch nicht im Gesetz, sind immer noch weit davor. Und dann lesen wir eine Passage, 1. Mose 32, das ist ziemlich genau 20 Jahre später. 1. Mose 32, 10. Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, da du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan zog. Und nun bin ich zu zwei Herrlagern geworden. Das konnte ein Mann sagen, der gesagt hat, Gott, wenn du mich versorgst, ich gebe dir den Zehnten. Nach 20 Jahren konnte er sagen, ich bin mit einem Stab gegangen und ich komme zurück mit zwei Herrlagern. Das ist Gott. Und das ist unser Trost und unsere Ermutigung. Und das will uns zeigen, Gottes Versorgung funktioniert langfristig und nicht immer sofort. Und auch wir als Familie kennen Zeiten, wo wir Not hatten und wo wir ja, finanziell in Lagen gewesen sind, wo wir beten mussten, um ein paar Schuhe kaufen zu können. Und wer Söhne hatte, weiß, dass man da Phasen hat, wo man alle halbe Jahre Schuhe kaufen muss, weil die so schnell wachsen. Und trotzdem kann ich bezeugen, dass es genau wie Jakob das auch erlebt hat. Er sagt, ich bin mit einem Stab gegangen, 20 Jahre später kehre ich zurück mit einem Herlager, mit zwei Herlagern. Und das, weil er gesagt hat, Gott, ich gebe dir den zehnten Teil und ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Wir sind immer noch viele, viele Jahre vor dem Gesetz. Das hat er freiwillig beschlossen und das war klug. Dann haben wir natürlich das Geben des Zehnten im mosaischen Gesetz verankert. Das lese ich nur kurz vor, 3. Mose 27 ab 30. Der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn, es ist dem Herrn heilig. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Oder 5. Mose 14, 22, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Also im mosaischen Gesetz ist das fest verankert, dass das Volk das tun sollte. Hier war es also so, dass nicht Leute von sich aus entschieden haben, das zu tun und mächtig gesegnet wurden, sondern hier war es so, dass der zehnte Teil von dem, was man erwirtschaftet hat, schlichtweg Gott gehörte. Das war also keine Frage, sondern das war Gottes Eigentum. So, dann sagen manche Leute, der Zehnte kommt im Neuen Testament gar nicht vor und deshalb gilt das alles nicht für uns. Und es gibt auch diese Idee in den letzten Jahren, dass sogar was Jesus alles vor seinem Kreuzestod gesagt hat, nicht für uns gilt, weil er da noch nicht gestorben war. Also ihr guckt mich so an, aber das ist etablierte Lehre inzwischen. Das wird von vielen, vielen Leuten gehört und vertreten. Und ich halte das halt für eine gewaltige Lüge, weil ich nicht glaube, dass Gott zwischen Maleachi und Matthäus eine Verwandlung erlebt hat. Sondern Gott ist Gott und er war immer so und wird immer so sein. Deshalb haben für uns auch Aussagen aus dem Alten Testament Bedeutung. Wir können nicht sagen, alles vor dem Tod von Jesus hat für uns keine Relevanz. Das wäre verheerend. Aber es gibt solche Lehren und glaubt das bitte nicht. Das ist nicht wahr. So, also der Zehnte im Neuen Testament, Hebräer 6, Vers 19. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, die Hoffnung nämlich, die in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, da nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Hier haben wir die Schriftstelle, dass Jesus unser hoher Priester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt kommt eine Passage, die ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wir wollen uns da trotzdem durcharbeiten. Hebräer 7, Abvers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Länder Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, da sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Verstehen wir das? Ich versuche es nochmal zu erklären. Also, was der Hebräerbrief hier meint. Er stellt zunächst fest, dass Melchisedek ewig lebt und dass Abraham ihm den Zehnten der Beute gab. Dann Vers 5 stellt er fest, dass die Söhne Levi oder der Stamm Levi den Zehnten bekommt, den die anderen Stämme zusammengelegt haben, weil ja der Stamm Levi diesen Dienst hatte und die hatten kein eigenes Land und keine eigenen Häuser. Die waren also komplett versorgt, um diesen Tempeldienst zu tun, von den anderen ihren Zehnten. Dann stellt er fest, dass auch der Stamm Levi aus der Lände Abrahams hervorgegangen ist. Also auch die stammen ja von Abraham ab. Und weil jetzt schon Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab und das diese erste Handlung war, die jemals da stattfand und die prophetisch ist, haben also damit auch die aus dem Stamm Levi den Zehnten gegeben, weil sie aus Abrahams Lände hervorgegangen sind. Also auch die sind davon nicht ausgenommen. Sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Somit können wir hier klar sehen, das Neue Testament spricht von dem Zehnten. Also wenn jemand sagt, das kommt da gar nicht vor, beweist das wiederum, dass wenig im Wort gelesen wurde. Und wir können sagen, Jesus in seiner ewigen Priesterschaft empfängt den Zehnten seines Volkes. Somit hat der Zehnte also eine fortwährende Geschichte von Abraham über Jakob, über Mose, über die Jünger von Jesus. Das bedeutet, und hier zitiere ich wörtlich Derek Prince, unseren Zehnten aussondern und Jesus zur Verfügung stellen, bedeutet, wir erkennen ihn als unseren hohen Priester gemäß der Ordnung Melchisedeks an. Und hier sehe ich den geistlichen Hintergrund, warum der Feind es so stark angreift und im Leib Christi es Prediger gibt, die sagen, das ist alles Altes Testament und macht das ja nicht. Bis dahin ein recht populärer junger Mann, der viel im Internet gehört wird, schreibt das sogar in einem Buch. Das Geben des Zehnten muss aufhören, damit diese ganzen falschen Systeme zusammenbrechen. Und die Feindseligkeit, gegen das Zehntengeben zu reden, das ist für mich Strategie des Feindes, weil das die Handlung ist, mit der wir Jesus als unseren hohen Priester anerkennen. Und es ist äußerst wichtig für uns, dass Jesus unser hoher Priester sein kann und dadurch darin tätig sein kann, nach der Ordnung Melchisedeks. Und es hat geistliche Folgen, wenn wir Handlungen tun oder unterlassen und damit Jesus nicht für uns als hoher Priester tätig sein kann. Das hat geistliche Folgen. Hier sehe ich den geistlichen Hintergrund, warum der Feind so dagegen kämpft. Es gibt noch mehrere Gründe, die ich noch nennen werde, aber das ist der bedeutungsvollste. Ich glaube wirklich, dass unser Geben des Zehnten unseres Einkommens, dass wir damit Jesus als unseren hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks anerkennen. Dann natürlich diese ganz bekannte Stelle aus Maleachi, die in dem Zusammenhang auch immer verwendet wird. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr, die ganze Nation. Bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet das Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr. Also hier lesen wir, dass Gott das seinem Volk stark ankreidet und sagt, kehrt um zu mir, ihr bringt euch unter einem Fluch, bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und das muss ich einfach sagen zur Schande. Wenn wir das so sehen, in unserem Dienst auch, welche Not in den Gemeinden ist und wie Gemeinden eigentlich nicht tun können, wozu sie beauftragt worden sind, weil der Zehnte nicht gegeben wird. Und wie in Gemeinden gekämpft werden muss ums Geld. Und wie schwierig alles wird, was eine Gemeinde eigentlich machen soll, weil keine Nahrung in seinem Haus ist. Und das sage ich einfach auch, weil das auch im Internet gehört wird. Ich glaube, dass die Gläubigen in unserem Land oder in den reichen Ländern Westeuropas über das Thema Geben komplett neu denken lernen müssen und die Bibel studieren müssen. Es ist eine Schande für das Reich Gottes, dass eine Gemeinde permanent zu wenig Geld hat und elementare Dinge für die Kinder oder für diverse Dienste nicht anschaffen kann, nicht bezahlen kann. Und wenn schon Leute bereit sind, auch für die Gemeinde Dienste zu tun oder auch woanders hinzugehen, um zu dienen, dass die dann irgendwie selber ihre Reisekosten aufbringen müssen und das alles, das ist eine Schande fürs Reich Gottes. Und dann gibt es diese feindseligen Predigten gegen den Zehnten, aber ich glaube nicht, dass Gott das beeindruckt und dass Gott seine Ordnungen ändert. Und wenn Gott sagt, die Gemeinde ist versorgt durch das Geben des Zehnten, dann ist das so. Das heißt, Gott versorgt die Gemeinde so, nicht anders, so, weil er das so festgelegt hat und weil Gott das darf. Wenn Abraham das so gemacht hat, hat er das so gemacht und nicht anders. Und manchmal, und gerade bei dem Thema Geld oder Versorgung, da kommt so ein wundersamer Glaube daher. Es hat ganz konkret was damit zu tun, dass Gott uns übernatürlich versorgt, ob die anderen Menschen, die Gott dazu gebrauchen will, sich gebrauchen lassen oder nicht. Kein einziger von uns hat jemals eine Überweisung direkt aus dem Himmel bekommen. Wenn wir unterstützt wurden und wir würden sagen, das war von Gott und Gott hat uns versorgt, dann gab es einen anderen Mensch, der sich hat gebrauchen lassen. Und da haben wir im Westen allgemein ein ganz, ganz dickes Problem. Die Geberkultur und das Denken über Geben, das ist absolut unterentwickelt, um das mild auszudrücken. Also Gott sagt hier, überraubt mich, wenn ihr das nicht macht. Und Derek Brins schreibt so schön, wir als gute Christen würden ja nie andere Menschen berauben, das würden wir ja nie tun. Aber vielleicht berauben wir ja Gott. Dann ist immer die Frage im Raum vom Brutto oder vom Netto. Und auch das ist kein Gesetz. Wenn du eine Empfehlung haben willst, ich empfehle vom Brutto, weil die Bibel von den Erstlingen spricht. Und das sorgt für mich mein Einkommen. Dass unser Staat sehr heftig Steuern von uns nimmt, das ist wieder ein anderes Kapitel. Aber unser Einkommen ist unser Einkommen und das ist unser Erstling und deshalb gebe ich meinen Zehnten vom Bruttogehalt. Und wir haben über die 20 Jahre und länger das von allem gegeben, was wir bekommen haben. Also auch, wo noch Kindergeld kommen oder Wohngeld oder Erziehungsgeld oder wie die Gelder alle heißen. Wir haben immer alles in eine Liste geschrieben, addiert 10%, das ist unser Zehnter. Und uns geht es sehr gut damit. Ich kann es nur empfehlen, aber bitte sag nicht, der Axel hat gesagt, du musst gar nichts. Gib nur mit Freude. Genau, dann geht da die Bibel so weit, dass wir ihn testen sollen, dass wir ihn prüfen können, ob er uns nicht überreich segnet. Ich möchte aber noch einmal betonen, weil es auch dort, vor allem von unseren amerikanischen Geschwistern, solche vielen schrägen Lehren gibt, über das ganze Prinzip Sod und Ernte. Und ich hasse diese Lehren, wo biblische Prinzipien gelehrt werden, wie du dein Geld vermehren kannst. Weil darum geht es nicht. Es steht im Wort, dass er uns vielfach erstattet. Das ist absolut wahr, ich glaube das. Und es steht im Wort, wenn wir für Jesus Dinge verlassen, er wird uns die erstatten in dieser Welt und in der zukünftigen. Das sagt das Wort. Aber nicht mit der Motivation, wie ein cleverer Investmentbanker, wenn ich hier 10 Euro reinstecke, kommen 100 raus und ich mache das nur deshalb. Das sind die Bibelwörter zu missbrauchen. Wie wir unser Geld vermehren können, ist die religiöse Form, dem Mammon zu dienen. Wir sollten dem Herrn gerne geben, auch wenn gar nichts für uns dabei rauskommt. Und ich habe echt ein Problem mit diesen Lehren und das sehe ich halt in Osteuropa so stark. Das wird natürlich stark gehört, weil man oft auch sehr, sehr arm ist. Und ja, wenn du dem Herrn gibst, am besten mir in meinem Dienst, also du gibst ja dem Herrn, indem du mir gibst, dann wirst du 30, 60, 100-fach. Und ihr glaubt nicht, was es da für Dinge gibt. Also das ist so schauderhaft und verwerflich und schlimm und ich glaube, der Herr wird das richten. Also diese Verheißungen, die sollen wir glauben. Und wir dürfen die beten und wir dürfen Gott das vorhalten. Aber nicht mit der Motivation, wir benutzen das, um unser Geld zu vermehren. Also zusammenfassend, Thema Zehnter. Die Geschichte des Zehnten, die Gott mit seinem Volk schreibt, ist also über 1000 Jahre alt. Und hier in Malachi sagt er, laut meiner Buchhaltung habt ihr mich beraubt. Und damit habt ihr einen Fluch auf euch gebracht. Umkehrschluss, den Zehnten zu geben, bringt Segen und das verherrlicht Gott, wenn es im Glauben geschieht. Was ist Vorratshaus? Ich würde nicht pauschal sagen, egal, in der Gemeinde, wo du bist, ist die Gemeinde dein Vorratshaus und Punkt. Ich würde sagen, die Bibel sagt, unser Vorratshaus ist der Ort, wo wir unsere geistliche Nahrung erhalten und wo wir Saatgut erhalten für künftige Ernten. Wo wir geistlich Nahrung erhalten und geistliches Saatgut. Das ist das, der Ort, den die Bibel mit Vorratshaus meint. Und wenn das in deiner Gemeinde stattfindet, dass du dort geistlich ernährt wirst, dann gibst du deinen Zehnten dorthin. Aber ich muss diese Einschränkung machen, dass leider nicht in jeder Gemeinde geistlich ernährt wird. Da bist du nicht verpflichtet, deinen Zehnten hinzugeben. Und dann habe ich eine gute Nachricht, das Geben des Zehnten ist also nicht das Ende des Gebens, sondern der Anfang. Weil das Zehntengeben ist ja kein Opfer, das ist ja das, was Gott gehört und was ganz stark etwas damit zu tun hat, dass wir Jesus als unseren hohen Priester anerkennen. Und die Bibel spricht also über das Zehntengeben hinaus von Opfern. 5. Mose 12, 6 sind da eine ganze Reihe aufgelistet, nämlich Brandopfer, Schlachtopfer, Hebopfer, Gelübde, freiwillige Gaben. Das sind so die weiteren Opfer, die die Bibel kennt. Neue Testament spricht auch von Almosen, wo ich denke, das ist so das Wort für das alttestamentliche Wort freiwillige Gaben. Die Almosen gehen also nicht in die Gemeinde, sondern an die Armen oder Bedürftigen. Jesus sagt das, Lukas 12, verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also Armen und Bedürftigen geben, das bedeutet einen himmlischen, unvergänglichen Schatz bilden. Und da unser Herz dort ist, wo unser Schatz ist, haben wir dann unser Herz im Himmel, wo es hingehört. Aber das verstehen wir nur, wenn wir ein erneuertes Denken haben. Wenn wir auf irdischer Ebene denken, ist das für uns eine Torheit. Aber der Tag wird kommen, wo wir Lohn empfangen und der Tag wird kommen, wo die himmlische Buchhaltung die Zahlen ausdruckt. Und da werden viele von uns sehr, sehr reich sein. Dann möchte ich gerne das noch lesen. Das hatten wir auch jetzt neu im Zusammenhang, ob wir einen Kredit aufnehmen für unsere Bauvorhaben, wo das steht, Prediger 11, Vers 1, wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil 7 anderen, ja sogar 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Also dieses Brot hinwerfen auf die Wasserfläche, wenn du das an einem Fluss machst, wirfst du es hin, ist weg. Und dann ist es auch weg, das kannst du ja nicht mal wiederholen. Das ist für mich auch ein bisschen ein Hinweis darauf, möglicherweise passiert auch mit dem Brot was, was du eigentlich gar nicht wolltest. Aber es ist halt weg. Und die Bibel sagt, nach vielen Tagen findest du das wieder. Das heißt, wenn du dein Brot auf die Wasserfläche wirfst, dann wird der Moment eintreten, wo du vielleicht in Not bist und dann wirst du das wiederfinden. Dann steht, gib Anteil 7 anderen, ja sogar 8. Da muss man was von Zahlensymbolik verstehen. Die Bibel ist sehr präzise. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Und dann steht hier sogar 8. Das ist wieder die Großzügigkeit. Also wir geben vollständig und darüber hinaus. Also jemand hat einen Bedarf von 100 Euro und dann geben wir 120. 7, ja sogar 8. Das ist ganz stark formuliert. Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Ich kann mich erinnern, als wir noch ganz stark in die Hilfstransporte eingebunden waren und nach Rumänien Hilfe gebracht haben, was ich glaube Anfang der 90er die Rettung war für dieses Land. Und das hat viel Kraft und Zeit gekostet und Vorplanung. Und es war ja nicht bloß das Wochenende dahin fahren, das war ja wochenlang vorher Autos reparieren und Teile besorgen. Und wer das noch kennt aus der Zeit, wir haben beim B1000 jedes Mal vorher eine Kupplung gewechselt und die Bremsen. Und also da waren viele Stunden, die keiner gesehen hat. Und wir haben dort Lebensmittel hingebracht und elementar wichtige Dinge. Und das ist für mich einfach eine starke Schule gewesen, einmal zu erleben, es ist wirklich schöner zu geben als zu nehmen. Es macht einfach eine Riesenfreude, andere zu beschenken. Es ist einfach eine Riesenfreude zu sehen, wie sich Menschen freuen. Und wir haben damals schon gesagt, nee, damals noch nicht, aber einige Zeit später, wo dann doch auch anfing, in unserem Land sich Dinge zum Negativen zu verändern und wo sich ja jetzt auch stark Zeiten andeuten, dass es vielleicht bei uns manchmal ganz so gut geht. Da haben wir später gesagt, wir haben viele, viele Male Zeug heruntergebracht nach Rumänien. Wenn es mal bei uns erweht wird, dann fahren die andersrum zu uns. Ich kann sicher sein, dass die dann andersrum zu mir fahren, weil ich bin hingefahren, ich habe mein Boot aufs Wasser geworfen. Wir hätten da viele Male Urlaub machen können in der Zeit, haben wir nicht gemacht. Wir sind da runtergefahren und haben gefroren im Auto, weil wir das kurioserweise immer im Winter gemacht haben. Und das haben wir so lustig gesagt, weil weißt du, was es gut ist? Irgendwann mal, vielleicht fahren die mal in der entgegengesetzte Richtung und dann werden wir das wiederfinden, was wir auf der Wasserfläche geworfen haben. Also wir sollen großzügig sein, gib 7, sogar 8. Und Derek Prinz formuliert es so, wenn wir Almosen geben, verschließen wir eine Versicherung mit Gott ab. Und das Gute ist, dass die Versicherung mit Gott eben nicht den Charakter von Versicherungen hat, die wir kennen. Wo genau dieser Fall leider nicht erstattet werden kann. Ja, du hast zwar genau dafür die Versicherung abgeschlossen, aber genau dafür geht es leider nicht. Haben da auch schon lustige Dinge erlebt. Ja, und dann wirst du vom Versicherungsvertreter ermutigt, plump zu lügen, damit die Versicherung bezahlt. Bei Gott ist das nicht so. Wenn wir Almosen geben, schließen wir eine Versicherung mit Gott ab und die funktioniert. Wenn wir unserem Geld handeln nach Gottes Willen, wird er sich um uns kümmern in Zeiten von Not. Und das ist absolut sicher. Die Art und Weise des Gebens oder unsere Motivation. Wir geben nicht aufgrund eines Gesetzes, wir geben nicht aus Zwang, sondern unser ganzes Geben dokumentiert Gnade. Und das Wesen des Gebens ist Gnade. Wir haben Gnade empfangen und wir geben aus Gnade. Aus Liebe. 2. Korinther 8, 7. So wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Und wer den Kontext kennt, hier meint Paulus konkret das Sammeln von Geld in der Gemeinde in Korinth für die Gemeinde in Jerusalem. Das meint er mit in diesem Gnadenwerk. Also ihr könnt den Kontext lesen, da geht es konkret darum, dass Geld gesammelt wird für Jerusalem. Und Paulus sagt, wenn die Summe sehr hoch ist, dann werde ich selber auch mitgehen und das Geld überbringen, dass mit der hohen Summe unterwegs nichts passiert. Also die Bibel bezeichnet hier das Zusammenlegen von Geld, um eine andere Gemeinde zu unterstützen, als Gnadenwerk. Und das ist Geben im Neuen Testament. Es ist ein Werk der Gnade. Wir müssen verstehen, dass Gesetz und Gnade sich gegenüberstehen in der Bibel und dass eben unser Geben nichts damit zu tun hat, Gesetze einzuhalten. Dann spricht ja die Bibel auch in den bekannten Stellen davon, dass unsere Liebe sich in Taten ausdrückt. Und eine Form, wie sich unsere Liebe zu anderen Geschwistern ausdrückt, ist, indem wir geben. Und das genieße ich sehr. Und ich habe halt das Privileg, oft das, was an Gaben gegeben wird, den Empfängern zu übergeben. Da bin ich echt privilegiert, dabei sein zu können, auch wenn wir ganz oft irgendwo hinfahren, dass wir einfach Geld dabei haben, was von euch gekommen ist und was einfach die Geschwister vor Ort segnet. Und was ihnen möglich macht, mal in ihrem Haus, wo noch innen der Putz fehlt und noch ganz, ganz vieles fehlt, ein bisschen weiter zu bauen oder mal eine Autoreparatur zu bezahlen oder eine lange offene Gasrechnung zu bezahlen und so weiter. Und das ist einfach wunderbar. Das ist die Liebe Gottes in Taten. Ich lese das nochmal. Zu unserer Stärkung: Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Die Korinther geben ja, oder in den Korinther-Passage beschreibt der Paulus, dass also die Sammlung stattfindet. Und dann nimmt er ja die Mazedonier als Vergleich und sagt: Ich habe ja euch bei den Mazedoniern gelobt, dass ihr so reich seid im Geben. Ich habe in einer Bibelauslegung und Bibelkommentar gelesen, dass möglicherweise die Korinther eine Summe angedeutet haben, die sie versprochen haben zu geben. Und dass daraufhin Paulus ihnen geschrieben hat: Also bitte, jetzt lasst mich nicht hängen. Ich habe die Summe schon weiter erzählt, die müsst ihr jetzt aber auch zusammenbringen. Also so könnte man das herauslesen. Und dann bringt er die Mazedonier im Vergleich. Das steht dann 2. Korinther 8, ab 3. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und um die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Und das ist nochmal das geistliche Prinzip, was ich die ganze Zeit erkläre. Wir geben erst uns selbst dem Herrn und dann geben wir ihm unser Geld. Das ist auch hier das Prinzip, weil die Formulierung, die er hier gebraucht, die Beteiligung am Dienst für die Heiligen, da ging es um ein Opfer, was gesammelt wurde. Und Paulus sagt: Sie haben über ihr Vermögen gegeben, trotz ihrer Armut. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Also unsere eigene Hingabe, unserer Person, unseres Daseins muss dem vorausgehen, weil wir können nicht unser Heil erkaufen, wir können nicht mit Geld von Gott was abkaufen und irgendwie dann ein Recht darauf haben, sondern erst geben wir uns selber dem Herrn als ein ihm wohl annehmbares Opfer auf dem Altar. Und dann geben wir ihm unser Geld. So, ein paar praktische Punkte. Wie geben wir? Erstens fröhlich. Wir geben fröhlich. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, sagt das Wort. Wir geben aus eigener Entscheidung. Und es war uns hier in der Gemeinde als Leitung immer wichtig, dass wir auf niemanden Druck aufbauen, etwas geben zu müssen, irgendwie, was er nicht geben will. Also wir geben freiwillig. Und wir wenn es jetzt um Opfer geht, die über den Zehnten hinausgeben, wir geben nicht spontan, sondern wir besprechen das in der Familie mit unserem Ehepartner und wir beten. Der Leib Christi wird an manchen Stellen ausgebeutet mit feurigen Predigten und es wird zu spontanen Aktionen aufgerufen. Wir geben überlegt und mit Gebet und mit Absprache in der Familie. Das ist, was dem Herrn gefällt. Vielleicht, wenn wir Dinge unterstützen möchten über unsere Gemeinde hinaus, ist es gut, andere Werke oder Dienste zu unterstützen. Ich möchte euch dazu sehr, sehr ermutigen. Ich persönlich oder wir machen das auch. Aber wir sollen hinschauen, ist dieser Dienst oder das Werk oder die Gemeinde fruchtbringend? Geht dieser Dienst moralisch einwandfrei mit Geld um? Gibt es da die nötige Transparenz über Verwendung von Mitteln? Arbeitet dieser Dienst gemäß der Heiligen Schrift? Wird dort das getan, was das Wort Gottes sagt? Ist das den Leitern des Dienstes wichtig? Und sind die Leute, die diese Dienste leiten, sind die geschäftstüchtig oder wird einfach durch Faulheit oder Nachlässigkeit Geld verschwendet oder verbrannt? Ich glaube, dass wir danach wirklich schauen sollen, weil die Bibel spricht ja von dem Prinzip von Saat und Ernte und jeder Bauer wird dort sehen, wo er sieht, dass der Boden gut ist. Wo ein Boden nur irgendwelcher Bauschutt ist oder Dreck und der Bauer weiß, da gibt es null Nährstoffe und mein Samen wird ja einfach nur sterben. Dort wird kein Bauer seine Saat ausbringen. Und das, glaube ich, ist die Verantwortung, wenn wir geben, dass wir sehen, ist dieser Dienst im Willen Gottes, ist der Dienst moralisch einwandfrei, sprich führen die Leiter kein unmoralisches Leben, wird da nicht bekannt, die haben andere Frauen oder sonst irgendwas und wird mit den ganzen Ressourcen verantwortungsvoll umgegangen oder werden dort Dinge verschwendet oder verbrannt aus Faulheit oder Dummheit oder schlechter Organisation. Also wie ein Bauer sollen auch wir nicht auf einen Boden sehen, wo klar ist, dass der Samen einfach nur stirbt und nichts Gutes aufgeht. Ich schreibe mal noch hin, wir geben mit Gebet. Dann sagt die Bibel, wir geben entsprechend unseres Einkommens. Das bedeutet, dass das sehr unterschiedlich ist, die reine Eurozahl, die wir geben, und dass eben für den einen 100 Euro dasselbe sind wie für den anderen 22.000. Also wir geben gemäß unseres Einkommens. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise von Gott ist, wie ich das auch schon gehört habe, das aufgerufen wurde, in irgendwelche Projekte oder in irgendwelche Bauvorhaben zu spenden und dafür die Leute, die gespendet haben, Kredite aufgenommen haben. Ich glaube nicht, dass das von Gott ist. Ich glaube nicht, dass Gott Geld will, was uns nicht gehört. Ich denke, dass das echt falsche Lehren sind und dass da viel Missbrauch geschieht. Also wir sollen entsprechend unseres Einkommens geben. Und es kann sein, dass der Heilige Geist manchmal zu uns redet und möchte, dass wir eine Summe geben, die uns irgendwie ein bisschen wehtut und wo wir nicht genau wissen, wie das ausgeht oder wo uns das schwerfällt. Das kann sein. Aber allgemein gilt, wir geben entsprechend unseres Einkommens und in einer Art und Weise, dass wir selber nicht dabei danach nichts mehr haben oder verarmen. Die länger in der Gemeinde sind, wissen, wir hatten mal eine Zeit lang Kontakt nach Buddelshausen und da ist eine Gemeinde verarmt, weil permanent übergeben falsch gelehrt wurde. Und da sind die Selbstständigen in dieser Gemeinde, sind alle pleite gegangen. Und das kann unmöglich von Gott sein. Ich möchte uns gerne noch was lesen aus 1. Chronik 29 von David. David hatte ja so auf dem Herzen, dem Herrn ein Haus zu bauen. Und dann spricht Gott zu ihm, dass er das selber nicht bauen wird, sondern Salomo. Aber David hat alles vorbereitet. Und David hat die Gelder und die Materialien gesammelt. Ich denke, dass wir das vielleicht doch mal lesen, dass ich den originalen Wortlaut habe. 1. Chronik 29. Und der König David sagte zu der ganzen Versammlung, mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott erwählt hat, ist noch jung und zart. Das Werk aber ist groß, denn nicht für einen Menschen ist dieser Palast, sondern für Gott, den Herrn. Und mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt, das Gold für das goldene Gerät und das Silber für das silberne und die Bronze für das bronzene, das Eisen für das eiserne und das Holz für das hölzerne Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine zur Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Wir lesen dann weiter, dass er selber unglaubliche Mengen als König zur Verfügung gestellt hat. Also er ist mit einem Beispiel vorangegangen und hat dann aufgerufen, die Obersten des Volkes es ihm gleich zu tun. Und die Obersten haben dann auch Mengen an Gold, Silber, Steine und edles Holz und das, was als Baumaterial gebraucht wurde, zusammengelegt. Und darin sehe ich auch ein biblisches Prinzip. Ich glaube, dass in einer Gemeinde die Gemeindeleitung im Geben des Zehnten absolut treu sein muss und das ganz genau nehmen muss. Nehmt das auf den Euro genau. David hat es ja vorgemacht, hat große Mengen seines persönlichen Schatzes zur Verfügung gestellt und die Obersten haben daraufhin nochmal alle zusammen, ungefähr dieselbe Menge zusammengebracht. Und das war ein Vorbild für das Volk. Und dann steht, dass das ganze Volk sich gefreut hat. Und dann ist ein bemerkenswerter Vers, das ist dann Vers 14. Und nun, unser Gott, Vers 13, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Und das finde ich eine interessante Formulierung, dass David sagt, also das ist auch nicht unser Verdienst, sondern wir haben aus deiner Hand gegeben. Also David hatte komplett verinnerlicht, alles, was ich habe, ist vom Herrn und es gehört alles dem Herrn. Deshalb kann er sagen, wir haben dir aus deiner Hand gegeben. Und das ist die Haltung, die wir brauchen beim Geben. Dann tut das auch nicht so weh. Wenn wir wissen, alles, was ich habe, dass ich atme, dass ich esse, dass ich da bin, ist Gottes Gnade. Mein ganzer Besitz ist Gnade von Gott. Das ist nicht, weil ich so fleißig gearbeitet habe. Ein paar Kilometer weiter arbeiten Leute genauso fleißig. Das ist alles Gnade. Dann kann ich sagen, ich gebe dir aus deiner Hand. Also David hatte diese Haltung und wir können ja das Muster sehen, dass er als Leiter voranging. Also er hat diese Mentalität des Gebens vorgemacht und damit entwickelt. Also das ist ein Rat an jede Gemeindeleitung, selber Vorbild zu sein. Und das ist vielleicht auch die Antwort auf die Frage, warum hat meine Gemeinde immer zu wenig Geld? Vielleicht solltest du als Leiter anfangen, den Zehnten zu geben. Ja, ich hatte es schon gesagt, dass das Geben an sich bei uns sehr, sehr unterentwickelt ist und wir brauchen dort ein erneuertes Denken unter den Gläubigen. Und ich beobachte das so durch unseren Dienst, dass so das andere unterstützen mit Geld und sich auch festzulegen und nicht nur mal eine einmalige Aktion, weil es mich mal überkommt, vielleicht so kurz vor Weihnachten spende ich mal was und dann habe ich meinen Teil getan, fühle ich mich auch gut, sondern für Menschen, die Dienste tun und die eben ihre Zeit komplett dafür wenden, das Reich Gottes zu bauen und die eben damit keine Zeit haben, um normal arbeiten zu gehen gegen ein Gehalt. Diesen Menschen hilft es am besten zu wissen, ich bekomme jeden Monat das und das. Und das ist in unserem Land total unterentwickelt, wenn ich das in irgendeiner Gemeinde als Beispiel nenne, da werden die immer kleiner auf die Stühle und so, was regelmäßig und doch. Muss ich mich ja festlegen. Es ist für Leute, die davon abhängen, absolut kostbar zu wissen, ich habe einen Unterstützer und da überweist mir jeden Monat 100 Euro. Und das weiß ich, die kommen übernächsten Monat und die kommen auch in 6 Monaten. Das ist absolut kostbar für solche Leute. Und vielleicht haben manche von uns Geldanlagen oder irgendwelche Sparkonten. Das tun wir auch regelmäßig und jeden Monat oder einen Bausparvertrag bedienen. Genauso regelmäßig sollen wir lernen als Gläubige, andere zu unterstützen in ihrem Dienst. Genauso. Ich glaube, dass besonders wohlhabende Gläubige in unserem Land ganz, ganz viel lernen müssen, was Geben angeht. Und ich finde es manchmal beschämend, wenn man das irgendwo manchmal so mitkriegt, dass Geschäftsleute, die wirklich wohlhabend sind, auch wenn man in Deutschland, was Finanzen angeht und Besitztum ja immer Understatement agiert, und richtig reiche Leute dann wieder kleine publische Autos fahren und das alles so schön verschweigen. In anderen Ländern ist das umgedreht. Wenn da jemand reich ist, dann muss das auch jeder sehen. In Deutschland ist die Kultur ja andersrum. Und mir ist das anhand eines Beispiels deutlich geworden, wie unterentwickelt wir da in unserem Land sind. Dass also Unternehmer in Gemeinden nicht mal im Ansatz ihren Pflichten nachkommen. Und zwar haben wir in Moldawien bei einem Mann gewohnt, der ein riesiges Haus gebaut hat, mehrgeschossig. Also ich denke, das hat bestimmt in der Summe 500 bis 600 Quadratmeter Wohnfläche. Und er ist selber Bauunternehmer und er ist für moldawische Verhältnisse richtig reich. Also man sagt, er wäre Millionär. Jetzt weiß ich nicht, ob Lee Millionär oder Euro. Auf jeden Fall ist er wirklich sehr reich. Und er beschäftigt ungefähr 100 Leute und er baut ein Haus nach dem anderen. Und da rede ich nicht von Einfamilienhäusern, sondern von 6-8-geschossigen Blocks, die er eins nach dem anderen baut. Wir waren bei ihm in seinem Arbeitszimmer und er hatte mit Eddingsticht an der Fensterscheibe seine ganzen Bauprojekte stehen. Und dieser Mann mit seiner Frau hat in seinem Haus über Jahre zwischen 10 und 15 Pflegekinder. Ja, ne, so ungefähr. Das heißt, all die endlosen Zimmer, die er da hat, sind voller Kinder von der Straße oder vom Jugendamt, die keiner mehr will. Und demzufolge hat das Haus mehr einen Charakter von einer Art Rüstzeitheim. Und die Frau ist auch der richtige Typ dafür. Also die ist da in ihrem Element. Und die erzählten uns ganz offen, dass einige von denen, die sie da großgezogen haben, trotzdem in Kriminalität gekommen sind und jetzt nicht unbedingt Vorzeigebürger wurden. Aber das hält die nicht im geringsten davon ab, wieder neue aufzunehmen. Das Haus ist immer voll. Dann haben die eine ganze Etage, wo die sagen, das ist für Gäste. Und die ganzen Pastoren von Chisinau, wenn die Gäste kriegen ihre Gemeinden von Amerika, von sonst wo, Prediger, wohnen die bei dem im Haus. Weil die meisten Leute haben dort ganz kleine Wohnungen, wo du einfach niemanden aufnehmen kannst. Oder da würde dann mitten im Flur auf dem Boden liegen. Und so ist das eine Riesenhilfe, dass auch Dienste von außen kommen können, dass er sagt, die können einfach bei mir wohnen. Und wir wohnten da auf einer ganzen Etage, da ist alleine das Wohnzimmer so groß wie unsere Wohnung. Und dann noch mit dem Blick nach hinten in den Wald. Und da ist auch so ein Visionär, was ja Unternehmer in der Regel sind. Da hat uns dann bei Google Maps ein Riesenareal gezeigt, was er kauft. Da baut er Häuser hin und da macht er dies und das und jenes. Da redet er von 100 Hektar. Also da denkt einfach groß. Aber du siehst, das ist nicht nur Gelaber, sondern da setzt sowas wirklich um. Und der hat schon mehreren Gemeinden ein Gebäude gebaut und hat gesagt, könnt ihr jetzt nutzen. Wenn ich das jetzt mal umlege auf, was ich bisher so in unserem Land gesehen habe, dass Leute, die ähnlich wohlhabend sind, große Unternehmen führen und wirklich reich sind und die dann mal 1.000 Euro spenden und sich dafür noch fotografieren lassen, das ist einfach traurig. Und dort wurde mir das erst deutlich, dass ich dachte, jetzt muss man überlegen, kenne ich in Deutschland jemanden, der in dieser Größenordnung agiert, außerhalb unserer Gemeinde? Nee. Das ist eigentlich schade. Also das war für mich ein sehr starkes Beispiel. Und der ganze Leib Christi in diesem Land profitiert alleine von diesem Unternehmen. Er beschäftigt eine Menge Leute. Er bringt dann seine, wenn die Jugendliche heranwachsen, die er in seinem Haus hat, die bringt er dann dort in Arbeit und lernen auf seinen Baustellen und werden zum Teil gute Handwerker. Ein ganz starkes Beispiel, dass jemand sehr reich sein kann, ohne dem Mammon zu dienen. Und das komplett fürs Reich Gottes einsetzt und dabei immer reicher wird. Ja, das glaube ich, das braucht wirklich ein Umdenken. Das wünschte ich sehr. Das würde den Leib Christi in Deutschland sehr, sehr segnen. Vielleicht noch ein paar Worte Umgang mit Geld in der Gemeinde. Also wir haben gelesen, dass wir den Zehnten geben in das Vorratshaus. Wenn unsere Gemeinde der Ort ist, wo wir geistlich ernährt werden, dann sollen wir das in unserer Gemeinde geben. Wir sollen damit genau sein und wie wir das die meisten von uns erleben, am einfachsten, am besten in unserem Land lässt sich das umsetzen mit dem Dauerauftrag. Dann vergessen wir das nicht und dann stellen wir sicher, dass wir damit genau sind. Ich empfehle euch, genau zu sein. Gott ist ein guter Buchhalter. Das heißt, unsere Verantwortung geht dorthin, dass wir darin genau sind in das Tun. Das bedeutet nicht, dass alle Gemeindemitglieder in einem Gremium zusammensitzen und darüber entscheiden, wie das Geld ausgegeben wird. Ich glaube, dass das die Entscheidung von Gemeindeleitungen sind. Was wird mit dem Geld gemacht? Ich denke, dass es auch deshalb eine Teamleitung gibt im Neuen Testament, dass nicht eine einzelne Person alleine über die gesamten Gelder entscheidet. Also auch dafür gibt es Teamleitungen. Das ist Schutz, dass nicht eine einzelne Person in Versuchung gerät, mit Geld Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Und das habe ich leider auch schon gesehen, dass Pastoren auf dem Gebiet gefallen sind und eben nicht sauber umgehen mit Geld. Also wir geben unseren Zehnten und damit endet unsere Verantwortung für das Geld. Die Gemeindeleitung hat Verantwortung dafür und hat natürlich die Verantwortung, mit dem Geld so umzugehen, wie Gott das will. Das heißt, dass keine Verschwendung passiert und dass kein Leiter im Alleingang irgendetwas mit dem Geld anstellt oder Projekte macht, die gar nicht von Gott sind. Immer wenn Dinge im Team entschieden werden, ist die Sicherheit einfach hoch, dass es dem Willen Gottes entspricht. Dann glaube ich, dass zum einen der, der den Zehnten gibt, seiner Leitung vertrauen muss, um fröhlich geben zu können, dass aber auf der anderen Seite die Gemeindeleitung dieses Vertrauen auch verdienen muss. Und das habe ich oft gesehen, dass Gemeindeleitungen mit Geld umgegangen sind in einer Art und Weise, wo sie kein Vertrauen verdient haben. Und das war ja dann auch mein letzter Dienst in Krasnojarsk, weil ich die Gemeinde ermutigt habe, kein Geld mehr zu geben. Weil man dem Leiter nicht vertrauen konnte. Und dort mit Geld Dinge passiert sind, die absolut schlimm waren. Also das gehört dazu. Leiterschaft hat die Verantwortung, muss dafür auch Rechenschaft geben. Natürlich dem Herrn und auch der Gemeinde. Das heißt, der Umgang mit Geld muss transparent sein. Und deshalb versuchen wir das ja auch so zu leben. Und jeder von euch, ich hoffe, dass ihr das wisst, weil wir ja nun nicht jede Woche über Geld reden, jeder darf zu jeder Zeit Fragen stellen, was mit welchem Geld passiert ist. Ihr könntet jederzeit ins Büro kommen und die Katja würde euch alle Ordner öffnen, ihr könntet jede Zahl nachlesen. Jeder darf das wissen und jeder darf das nachschauen und jeder darf das fragen. Und da ist niemand beleidigt oder irgendwie angefressen, weil das eine transparente Sache sein muss. Ich halte das für ganz, ganz elementar wichtig, dass auch eine Gemeinde vertrauen kann. Also Leiterschaft muss mit Geld so umgehen, wie Gott es will. Sie muss dafür Rechenschaft geben vor Gott und der Gemeinde. Sie muss das Vertrauen verdienen. Ich denke, von der Verwendung her, da habe ich mich auch daran gehalten, wie Derek Prinz das auslegt. Ich glaube, dass der Zehnte hauptsächlich für die Arbeiter im Tempel gedacht ist, also für das diejenigen davon leben können, die vollzeitlich im Tempel arbeiten, wie das halt damals bei dem Leviten war. Und dass darüber hinaus Opfer und Gaben hauptsächlich gedacht sind für Dinge wie Gebäude oder Anschaffungen, die die Gemeinde machen will. Das, denke ich, kann man aus dem Alten Testament so ableiten und Derek Prinz lehrt das so, dass das so die Richtung sein kann. Dann möchte ich gerne noch abschließend ein paar Worte sagen, weil wir hatten auch einen Dienst vor einiger Zeit in Deutschland. Da habe ich mal kurz gefragt, wie viele Familien hat die Gemeinde ungefähr? Und dann habe ich das ein bisschen niedrig angesetzt und habe das hochgerechnet auf den 10. im Jahr und dann habe ich vorne die Zahl angeschrieben. Ich weiß gar nicht, waren das 70.000 Euro oder was ich da angeschrieben hatte? Ich hatte irgend so eine Zahl errechnet oder 90.000 Euro. Und alle guckten, ich sage, das ist die Zahl, die ihr im Jahr zur Verfügung hättet, wenn ihr den 10. geben würdet. Stellt euch vor, was ihr machen könntet, wie ihr das Reich Gottes bauen könntet, wie ihr andere segnen könntet. Aber die Gemeinde ist auf einem guten Weg und ich hatte danach eine Rückmeldung, dass ihre 10. Einnahmen seitdem steigen. In diesem Zusammenhang begegnet mir zumindest ganz oft eine Bibelstelle, die zitiert wird. Matthäus 10,7: Wenn ihr aber hingeht und predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzliche, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Die Stelle wird häufig von den Leuten zitiert, die nicht vollzeitlich in der Gemeinde arbeiten. Und das wird so als Argument oft verwendet, also du hast es umsonst empfangen, du sollst es auch umsonst geben. Und das steht da irgendwie im scheinbaren Widerspruch zu einer anderen Aussage im Wort Gottes, nämlich, dass jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist. Das will ich uns auch mal lesen. Einmal von Jesus, Lukas 10, Vers 5. In welches Haus ihr eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Also das sind die Anweisungen, die er den ausgesandten Jüngern gibt, die wir hier hören. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Und in diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und dann kommt das, wenn sie euch nicht aufnehmen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und so weiter. Und dann kommt noch das Versprechen von Gott, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Also das ist kein Pappenspiel, was da Jesus hinterher sagt. Eine Stadt, die die Diener Gottes nicht willkommen heißt und hinauswirft, da geht es Sodom erträglicher als jener Stadt am letzten Tag. Also wir haben hier, dass Jesus sagt, esst und trinkt, was sie haben, denn jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dann haben wir das nochmal 1. Timotheus 5 ab 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei 2 oder 3 Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Das lese ich nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Also wo die Elberfelder sagt, doppelte Ehre, das heißt jetzt nicht, du musst den Ältesten 2-mal die Hand geben. Ja, was ist doppelte Ehre, ne? Das meint auch nicht, dass der Gemeindeleiter vorne in der Mitte auf dem Plüschsofa sitzen muss, was samtrot bezogen ist, was ich auch schon gesehen habe, in Kenia. Da saß der Leiter mit seinem Ehepaar vorne in der Mitte auf dem Sofa, hast du auch schon gesehen, ne? Sehr seltsam. Also das meint es nicht, sondern das meint doppelte Ehre, einmal die Person zu respektieren und zum anderen, dass sie Lohn empfängt. Das steht stark in Verbindung mit dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das meint oder schließt mit ein, du sollst Vater und Mutter versorgen, wenn sie alt sind. Zu dieser Zeit gab es kein Rentensystem. Alte Leute waren darauf angewiesen, dass ihre Nachkommen sie ernähren. Also Vater und Mutter ehren bedeutet eben auch nicht, ich muss blind gehorsam sein in allen ihren Ideen, die sie haben. Das ist, denke ich, stellenweise nicht möglich. Sondern das meint, Ehren meint, ich bin verantwortlich. Ich sorge für ihre Versorgung. Und deshalb kommt ja auch das mit doppelter Ehre, weil Ehre geben, was mit Versorgung zu tun hat. Und die NGÜ übersetzt es aber so klar, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Es heißt ja in der Schrift, binde einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb um und es heißt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn, 2 oder 3 Zeugen bestätigen die Richtigkeit der Anklage. Doch wenn ein Ältester sich tatsächlich etwas zu Schulden kommen lässt, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor Augen haben. Also die Bibel ist ja sehr klar und ausgewogen, dass sie sagt, ein Ältester, der das so macht, wie es sein soll, hat Lohn verdient. Genauso wie man einem Ochsen nicht das Maul verbindet beim Dreschen. Weil wenn man das machen würde, hätte er keine Kraft und könnte nicht das tun, was er tun muss. Und ein Arbeiter hat Recht auf seinen Lohn. Dann sagt Paulus, eine Anschuldung gegen einen Ältesten soll zurückgewiesen werden. Das hat einfach damit zu tun, dass Leiterpersönlichkeiten in Gemeinden schon unter Beschuss stehen und ein Apostel soll also keine Anschuldigung annehmen, wenn nur eine Person die vorbringt, weil vielleicht einer Person irgendwas aufgestoßen oder nicht gepasst hat. Wenn aber sich das bestätigt durch Zeugen, ist die Bibel hier sehr klar und ausgewogen, dass Paulus sagt, dann weise diesen Leiter vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel haben. Also wenn das sich bestätigt, was eine Person gegen den Ältesten vorbringt und als Tatsache erhärtet, dann soll der Apostel die Person vor der ganzen Gemeinde zurechtweisen. Das ist etwas, wo auch noch ein großer Mangel ist. In der Regel wird es so gemacht, dass dann der Gemeinde eine Geschichte erzählt wird, warum das bei dem Leiter alles anders ist und dass man das irgendwie verstehen muss. Aber die Bibel ist ja sehr klar, dass Älteste nicht nach anderen Maßstäben leben wie jeder andere auch. Aber sie haben einen gewissen Schutz vor der Anschuldigung einer einzelnen Person. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. So, diese beiden Aussagen, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt und des Lohnes wert. Wie geht das zusammen? Und ich hätte folgende Erklärung anzubieten. Wenn Jesus sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzliche und treibt Dämonen aus, was ja so der standardmäßige Auftrag an die Jünger ist, also an uns alle, dann sind das ja alles Dinge, wo die Kraft Gottes wirkt. Weil wir können ja keinen Toten aufwecken und wir können auch keinen Kranken heilen. Das sind ja alles Dinge, wo wir beten und der Heilige Geist wirkt durch uns. Und das empfangen wir wirklich umsonst. Und wir dürfen dafür kein Geld nehmen. Es ist also absolut verboten, für Heilung oder für Gebet Geld zu verlangen. Es ist falsch, für Prophetien Geld zu nehmen. Ich habe in Afrika über Prophetie gelehrt und habe einfach so das Beispiel genannt, dass das nicht von Gott ist, dass Propheten Webseiten haben und dass da steht, wenn du $100 überweist, dann kriegst du eine kurze Prophetie, überweist du $200, kriegst eine lange Prophetie. Dann beten wir ein bisschen länger für dich. Das klingt jetzt total abgefahren, das ist aber die totale Realität. Das ist der Zugang und Gebe, dass der Michael mir danach sagte, bloß gut, dass du das sagst, du kommst aus dem Ausland. Das muss ja jemand sagen, der von außen kommt. Gibt es auch bei amerikanischen Fernsehpredigern, gibt es auch in der Ukraine, wird als Gebetshaus angepriesen, als Gebetsdienst, du überweist so und so viel Geld und wir beten pro Woche so und so lange für dich. Das ist verboten. Umsonst haben wir Empfang, umsonst geben wir. Wenn wir jemand die Hand auflegen und Gott heilt diesen Menschen, wir haben das umsonst empfangen und wir geben das umsonst. Und es ist absolut verboten, nach dem Wort dafür Geld zu nehmen. Es ist verboten, für Geistesgaben Geld zu nehmen. Prophetie, Gabe der Heilung, Hilfeleistung und so weiter. Etwas ganz anderes ist es, wie hier zum Beispiel die Ältesten genannt sind, die eben nicht einer anderen Arbeit nachgehen, sondern Vollzeit der Gemeinde vorstehen. Die sind ihres Lohnes wert und haben Lohn verdient. Oder hier spricht die NGÜ sogar von einem Anrecht auf Lohn. Also hier geht es um Verkündigungs- und Lehrtätigkeit. Das hat sehr viel mit Fleiß zu tun, mit viel Lesen, mit viel Nachdenken, mit viel Beten. Und natürlich all die anderen Arbeiten an Organisation, was eine Gemeinde eben ausmacht. Und das soll belohnt werden, soll bezahlt werden. Und ich persönlich bin sehr, sehr dankbar, hier arbeiten oder dienen zu dürfen, wo wir dieses Prinzip von Großzügigkeit, die Gott hat, auch über Jahre leben. Und es ist von einer Gemeinde nicht klug, ihre Leiter schlecht zu bezahlen. Weil das bedeutet, dass die Kapazität, die der Leiter haben soll für die Gemeinde, wird abgezweigt und seine Kapazität an Nachdenken und Beten wird verbraucht für die eigene Versorgung. Das ist als Gemeinde nicht klug, das so zu machen. Und es gibt Denominationen, die sind sogar stolz drauf, ihren Leiter schön in Armut zu halten, dass er schön demütig bleibt. Ich halte das für wenig clever. Ich als Gemeinde würde sagen, damit mein Leiter so viel wie möglich für die Gemeinde beten kann, sollte er sich keine Sorgen machen müssen, ob sein Auto morgen noch fährt. Das würde ich für clever halten. Aber es gibt Denominationen, die finden das irgendwie cool, dass ihr Leiter der Ärmste von allen ist. Das ist aber nach dem Wort Gottes nicht richtig. Und also so erkläre oder würde ich erklären diesen scheinbaren Gegensatz im Wort. Alles, wo Gottes Kraft wirkt und wo seine Salbung da ist, dass Wunder geschehen, dass Kranke geheilt werden, dass Tote auferweckt werden, dass Aussätzige rein werden, dass Dämonen ausfahren, das verkaufen wir nicht als unsere Leistung. Und dafür nehmen wir kein Geld. Und für die, die eben nicht einer Arbeit nachgehen, wo anderer Lohn gezahlt wird von dem jeweiligen Unternehmen, sondern die in der Gemeinde das Vollzeit tun, ist das vom Wort her korrekt und richtig, dass diese Leute Lohn bekommen. Und auch hier gilt dieses Prinzip von großzügig sein und dass das wiederum dann die Gemeinde sehr segnet. Und ja, also zusammengefasst, ich denke, dass wir allgemein das Privileg haben, dass wir in einem Land leben, wo wir durchschnittlich reich sind. und wo wir alle mehr haben, als wir wirklich ganz klar brauchen. Und auch die ganzen anderen Bibelstellen, die ich nicht gelesen habe. Wenn dein Bruder nur kein Hemd hat und du hast zwei, dann gibst du ihm eins von deinem. All diese Dinge, die wir kennen. Dass wir das anstreben, dass das unser Lebensstil ist. Dass wir immer mehr darin leben, dass wir einfach immer mehr auf Empfang sind, wo kann ich helfen. Dass wir auch mit unserem Geld Segen sind und Segen austeilen. Unser Brot aufs Wasser werfen. Denken wir immer daran, Gott ist ein genauer Buchhalter. Lass uns das mitnehmen. Das Geben des Zehnten ist nicht eine Frage von Gesetz, nicht eine Frage von Zwang, wo Gott uns zu etwas zwingt. Gott legt uns das nahe zu tun zu unserem eigenen Wohl, weil Gott konkret unser Geld wirklich nicht braucht. Er legt uns das nahe zu unserem eigenen Segen. Und ich persönlich glaube, wenn wir den Zehnten nicht treu geben, fehlt uns Schutz vor dem Geist von Mammon. Das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, das ist eine ganz praktische Maßnahme auch gegen unser Fleisch, was du vielleicht manchmal denkst, oh, dann reicht das nicht und oh, jetzt habe ich 2.000 Euro verdient, 200 Euro weg, sind es nur noch 1.800, die Zahl ist schon wieder nicht so schön. Das ist eine ganz praktische Maßnahme, wenn dieser Geist uns irgendwie anspricht, anzufangen, das Geld zu lieben und aus dem Geld unsere Sicherheit zu ziehen, den Zehnten zu geben. Eine ganz praktische Maßnahme, dass wir Sieg haben und nicht dem Mammon dienen, sondern dem Herrn. Und diese wunderbaren Beispiele aus Korintherbrief, wie Gemeinden sich untereinander unterstützt haben und wie einfach und auch bodenständig Paulus darüber gesprochen hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht diese eine Sache noch zur Praxis. 1. Korinther 16, Vers 1. Was aber die Sammlungen für die Heiligen betrifft, macht ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Also erstmal nehmen wir hier zur Kenntnis, dass Paulus spricht von den Sammlungen. Das war also nicht nur einmal in seinen Jahren des Dienstes mal eine Aktion. Das gehörte einfach dazu. Es wurden Sammlungen gemacht für die Heiligen. Und dann sagt er, macht es so, wie ich es in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber gekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Nochmal moderneren Deutsch aus der NGÜ. Nun noch ein Wort zu der Geldsammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Macht es so, wie ich es auch in den Gemeinden von Galatien angeordnet habe. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden, wenn ich komme. Sobald ich bei euch bin, werde ich diejenigen, die ihr für geeignet haltet, mit Empfehlungsbriefen nach Jerusalem schicken und eure Gabe überbringen lassen. Und vielleicht werde ich, wenn es mir angebracht scheint, auch selbst hinreisen, sodass sie mich dann begleiten können. Also Gott versorgt die Jerusalemer Gemeinde über die Sammlungen in Korinth. Das heißt, das ist nicht Gesetz oder Druck, aber wir sind ein wichtiger Baustein in Gottes Plan. Wenn wir sagen, ich gebe nicht, gibt das an einer Stelle einen Mangel. Lasst uns da nicht so ein pauschales Denken, Gott versorgt. Gott hat noch nie einen Euroschein vom Himmel fallen lassen. Gott hat noch nie Geld überwiesen, sondern die Versorgung Gottes geht immer über Herzen, die sich bewegen lassen und die Gott gebrauchen kann. Wo wir vollzeitlich anfingen, dieser Gemeinde zu dienen, ohne Gehalt, über Jahre, wo wir am Anfang noch nicht mal die rechtliche Struktur dafür hatten, haben wir leben können, weil Gott Herzen unter euch bewegt hat, uns Geld zu geben. Hätten die Herzen gesagt, der Herr versorgt die Webers schon, steht in der Bibel, dass der Herr die versorgt, hätten wir ein Problem gehabt. Versteht ihr? Also das ist nicht so ein globales Ding, sondern ganz konkret, wenn ich was vor die Füße bekomme, wo ich merke, da ist ein Mangel und da braucht es was, weiß ich, ich bin dran. Wir müssen jetzt nicht ins Internet gehen und suchen, wo kann ich hinspenden und wo gibt es in Afrika jemanden, der ganz arm ist und der beweisen kann, dass er ganz arm ist. Uns allen kommen einfach Dinge über den Weg gelaufen. Ganz einfach. Und das ist einfach unser Signal, jetzt ist. Das ist der Weg, wie Gott versorgt. Und es gibt eben oft so viel Mangel, auch in wirklich guten Diensten, weil viele Gläubige sich nicht in der Weise gebrauchen lassen. Und das muss uns bewusst sein, weil ich da auch von der Seite her spreche, als jemand, der das eben selber durchlebt hat. Das muss uns bewusst sein, wenn Herzen, die von dem Mangel wissen, sich nicht bewegen lassen, dann gibt es Mangel. Also, wenn wir von Dingen erfahren, ist es nicht zufällig. Und manche Projekte werden wir auch in der Gemeinde bekannt geben oder auch sammeln ja auch oft zusammen für Dinge, wo wir auch sehen, dass gute Dienste sind, die unterstützungswürdig sind. Dann ist es einfach, aber auch uns persönlich begegnen Dinge, wo wir sehen, da ist ein Mangel. Und wir können als Kinder Gottes einfach ein Segen sein, indem wir dort nach unseren Einkommen helfen. Und das ist so schön formuliert, jeder, wie er gedeihen hat. Also wir müssen nicht einen Kredit aufnehmen und das Geld weggeben und dann Schulden haben, sondern wie wir gedeihen haben. Und das zeigt auch, dass das eine überlegte Sache ist, kein spontan. Ich saß mal in England in einer Konferenz, da wurden die Menschen derart manipuliert und auch ich habe mein Portemonnaie ausgekippt bis zur letzten Münze. Auch ich habe das gemacht und weil das aber schon am dritten Tag war und das noch mehrere Tage ging, fühlte ich mich die darauf folgenden Tage total schlecht, nicht noch mehr geben zu können, weil mein Portemonnaie leer war. Also das ist nicht das Geben des Wortes, dass dort ein feuriger Prediger losgelassen wird und der alle möglichen Register zieht, die dich veranlassen, dein Konto leer zu räumen. So wie Paulus das hier schreibt, legt etwas zurück, Woche für Woche und nach einem Zeitraum, wenn ich komme, ist das ein schöner Berg Geld und der wird das Reich Gottes bauen. Also eine überlegte, nüchterne Sache. Finde ich ein sehr, sehr gutes Vorbild. Und ich freue mich, dass wir so viel Segen schon austeilen konnten als Gemeinde. Und deshalb bin ich voller Zuversicht, dass die vielen 100.000 Euro, die uns aktuell fehlen, um das fertig zu bauen, dass Gott die uns gibt, weil wir unser Brot hunderte, tausende Male aufs Wasser geworfen haben. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir kein Recht auf diese Zuversicht. Aber wir haben das gemacht. Wir haben Jahr für Jahr so viel verschenkt und deshalb bin ich wirklich gespannt drauf, wie Gott das macht. Da werden wir, denke ich, ganz starke Wunder noch erleben. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort über alle Dinge unseres Lebens so klar ist. Herr, danke, dass du das hast aufschreiben lassen, wie die Gemeinden das damals gemacht haben. Ich danke dir, Jesus, dass du unser hoher Priester bist nach der Ordnung Melchisedeks. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Herzen verändert hast und weiter veränderst, dass wir auch über unser Geld, über unseren Besitz so denken, wie du es möchtest. Ich will dir danken von Herzen, Vater, dass wir in allen Dingen so reich sein dürfen, dass sich niemand von uns Gedanken machen muss, was er heute Mittag isst oder morgen, dass wir alle wohnen, dass wir alle es im Winter warm haben. Und Herr, ich bete darum, dass wir weiter darin wachsen, dass wir auch mit unserem Geld so ein Segen sein werden, wie du es möchtest. Ich danke dir, Herr, für dein Versprechen, dass wenn wir zuerst nach deinem Reich trachten, dass du uns alles andere dazu gibst. Und ich danke dir, Herr, für die wunderbaren Zeugnisse, die wir selber erlebt haben und wo wir das auch bei anderen Gläubigen sehen. Herr, ich danke dir, wo wir das jetzt erst gesehen haben, auch bei dem Dienst von Nicole und Slavik, wie du sie versorgst mit allem, was sie brauchen und darüber hinaus. Und wie sie diese Sommercamps machen konnten, obwohl sie nicht im geringsten das Geld dafür hatten. Ich will dir einfach dafür danken, Jesus, dass du wirklich treu bist. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass wir wach sind, wenn der Geist von Mammon uns irgendwie kriegen will, dass wir nicht in seine Fänge geraten, dass wir nicht in Abhängigkeit kommen, dass wir nicht in Gefangenschaft kommen. Ich bete, Heiliger Geist, dass wir frei sind und dass wir sagen können, ich diene Jesus und ich trachte zuerst nach seinem Reich. Und Herr, so bitte ich dich, dass du uns weiter lehrst, und dass wir als Familie darüber Einheit haben und dass wir vielleicht auch neue Entscheidungen treffen und dass wir ja mit unserem Geld das tun, was dir gefällt, Jesus. Dass dein Name geehrt wird und dass wir einfach zum Segen werden für viele, viele andere. Danke dafür, Jesus. Amen. möchte das noch als Zeugnis erzählen, weil das, denke ich, die meisten von euch nicht wissen. Die Nicole hatte schon vorgestern mal erzählt, dass sie gerne für ein Mädchen eine Operation bezahlen wollen, die von Geburt an eine Missbildung hat. Die hat keinerlei Geschlechtsorgane und der Darm ist mitten am Bauch, der Darmausgang, und hat dann ihre Familie ganz, ganz viel Schlimmes erleiden müssen, wurde von ihrem Vater als Freak und als Monster bezeichnet und als Krüppel und ganz, ganz schlimme Dinge erlebt. Und Nicole hatte das schon lange auf dem Herzen und ist mit ihr nach Deutschland gekommen und ist an einer speziellen Klinik in Nürnberg gewesen und das lange vorbereitet. Und schlussendlich ist das Mädel operiert worden. Und es ist erstaunlich, was die Medizin da auch schafft. Also die haben sogar das Becken des Mädchens zersägt, weil das zu eng war. Und die haben die so umgebaut, dass sie sogar natürlich Kinder bekommen kann. Und also alle Organe nachgebaut, die nicht vorhanden waren. Also das für sich genommen ist schon ein Wunder, dass sowas geht. Und da wurde ursprünglich darüber gesprochen, das kostet ca. 15.000 Euro. Und es kostet jetzt 43.000 Euro. Und das war aber nicht, weil die Klinik betrügen will, sondern weil die Ärzte bei der ersten OP erst gesehen haben, was da alles fehlt und was das alles noch braucht. Und jetzt ist der Nicole für ihr Verein, wo so eine Summe eine richtige Hausnummer ist. Also das zahlt die nicht einfach mal so mit. Und das war genau jetzt 2-3 Monate, ein Monat vor den Camps. Und die hatte ja dieses Familiencamp zum ersten Mal, wo wir auch da waren, wo sie die ungläubigen Eltern eingeladen hat. Und dann danach ja das große Camp mit all ihren Kindern, wo sie mit 150 Kindern dort war. Und da war für die Camps kein Geld da, weil sie ihr gesamtes Vermögen des Dienstes in dieser Operation gezahlt haben. Und das ist für mich so ein Beispiel. Erstens fand ich es ganz stark, dass Nicole darüber weder zerknirscht noch besorgt noch traurig war. Die hat es nur als Info geschrieben und wo ich mit ihr telefoniert habe, sagt sie, ja, das ist schon irgendwie straff von 15 auf 43.000. Ich muss mal noch der Verwaltungsleiterin einen Brief schreiben, ob die noch ein bisschen was nachlässt, aber irgendwie kommt das Geld. Und ich bereue das überhaupt nicht. Wir haben dem Mädel das Leben zurückgegeben. Die ist jetzt eine richtige Frau und die kann mal heiraten und Kinder kriegen und dafür hat es sich gelohnt. Ich sage, was machst du denn jetzt mit den Kosten, die vor dir stehen? Ja, das muss ich Gott kümmern. Ich sage, ja, super. Die hat nicht Geld irgendwie zur Seite gelegt, um reich zu werden. Die hat es eingesetzt. Das ist jetzt so gekommen. Und jetzt ist das Geld erstmal alle. Und es war tatsächlich so, dass Gott dafür gesorgt hat. Eine Gemeinde in Luxemburg unterstützt den Dienst auch sehr stark. Und die haben gesagt, wir bezahlen ein Camp. Und die haben dann nach der Aktion mitgeteilt, es ist noch mehr Geld zusammengekommen. Und wir bezahlen alles. 12.000 Euro, wir bezahlen beide Camps. Und das war für mich so ein Beispiel. Nicole hat keinen Rückzieher gemacht. Nee, das ist jetzt uns doch zu viel. Ja, so viel haben wir ja auch nicht gerechnet. Die hat es durchgezogen in dem Wissen, Gott lässt mich nicht im Stich. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, ob die Klinik noch ein bisschen was nachgelassen hat. Es war halt geplant, nur 10 oder 12 Tage Intensivstationen. Daraus sind 3 Monate geworden. Alleine das sind immense Kosten. Aber das ist gelungen. Dem Mädel geht es sehr, sehr gut. Und irgendwann demnächst will sie auch ihr Zeugnis veröffentlichen. Und das ist so ein Beispiel aus den letzten 2 Monaten, dass Gott so ist, wie er ist. Nicole hat es eingesetzt, sie hat gesagt, wir wollen das Mädel damit segnen. Hätte sie nicht machen müssen. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand anders das für das Mädel gemacht hätte. Und Gott sagt, gut, okay, du bist diesen Schritt gegangen und ich bezahle deine Camps. Und Nicole hat es ganz stark bezeugt, dann während des Camps, weil ja die eingeladenen Eltern mussten ja nichts bezahlen, die hätten sich das ja ohnehin nicht leisten können. Da hat sie immer gesagt, bedankt euch nicht bei mir oder beim Slavik, bedankt euch bei Gott. Gott hat euch das bezahlt, das ist nicht mein Geld, ich habe nicht. Gott hat das gemacht. Und das ist für Ungläubige ein ganz starkes Zeugnis. Aha, Gott hat für mich einen Urlaub bezahlt am Meer. Ja, das zur Ermutigung. Gut, dann wünsche ich euch eine gesegnete Woche. Wir haben am Mittwoch unser Gemeindegebet, 19.30 Uhr. Ich denke, dass wir dort ein Stück weiter beten, dass Gott uns versorgt und unseren Bau vorankommen lässt. da wird es gut sein, dass wir dafür regelmäßig beten. Nicole hat erzählt, dass er mit ihren Kindern 10 Jahre gebetet hat für ein Haus. Und dann hat Gott ihnen jemand über den Weg geschickt, der ihnen ein Haus vermietet, recht preisgünstig. Jetzt wohnt sie in einem Haus. Ich sage, Mensch, ihr wohnt aber schön jetzt. Und das erste Wort ihrer großen Tochter, Rebecca ist jetzt 16, ja, wir haben jeden Tag gebetet, 10 Jahre, jetzt haben wir ein Haus.